Ist es doch 1953 geworden?
Dann, würde ich sagen.
Dann legen wir los.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Also, dann herzlich willkommen hier im Haus der Presse. Schön, dass Sie, dass ihr da seid. Freuen uns auf einen illustren Abend mit ihm. Er ist Leader, Vorbild für viele Dynamo-Fans. Einfach nur der Fußballgott. Für andere ein durchgeknallter, ein Volldynamo, eine Reizfigur. Sein Gesicht steht und stand für ganz, ganz viele Jahre Dynamo Dresden. Vor knapp 2 Monaten hat er seine aktive Karriere in Schwarz-Gelb auf dem grünen Rasen beendet.
Ja, und wir fragen heute nach, wie hat er denn diesen letzten Tag der aktiven Laufbahn erlebt? Und vor allen Dingen, wie ist es ihm seitdem ergangen? Wie blickt er zurück? Und eine ganz spannende Frage, was kommt jetzt? Das wollen wir heute alles wissen von ihm und freuen uns auf einen Abend mit Stefan Kutschke.
Stefan, wir fangen mal mit der Aktualität an. Dienstagabend, der ein oder andere wird es wissen, die XXL-Weltmeisterschaft geht auf die Zielgerade. Heute gibt es das erste Halbfinale. Wie viele von den bislang 100 Spielen hast du denn gesehen und was war das Beste, was du bislang von dieser Weltmeisterschaft konsumiert hast?
Also erstmal einen wunderschönen guten Abend und danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr da seid. Ist nicht selbstverständlich. Und jetzt gleich auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, ich habe in Summe 3 Spiele gesehen. Aber einfach aus dem Grund, weil bei mir nie irgendwo dieser Hype für eine Fußball-Weltmeisterschaft ausgebrochen ist. So muss man es leider sagen. Also ich glaube, die letzte WM war, ja, wo wir Weltmeister wurden, wo das mal so richtig hochkam. Und ich sage, alles, was so jetzt dazugehört zu dieser Weltmeisterschaft, sag ich dir, plus die Anstoßzeiten noch hinzu, hatte ich keine Begeisterung für.
Mensch, das ist aber auch schon 12 Jahre her, soweit ich rechnen kann, mit der letzten Weltmeisterschaft, wo du so ein WM-Feeling hast. Also es ist schon ein Weilchen her, aber... Wir wollen trotzdem ein bisschen über WM quatschen, oder?
Naja, nur gibt's ja jetzt das erste Halbfinale, das große Duell der Superfavoriten Frankreich gegen Spanien. Wer ist dein Favorit? Hast du einen WM-Favorit? Nee, einen Favorit hat man doch immer, oder? Auch wenn man jetzt nicht so WM-Fieber hat?
Ja, also ich glaube, dass die Franzosen da schon vielleicht das Nonplusultra sind. Für mich ist ja das Finale Frankreich-Argentinien. Vielleicht macht auch Lionel Messi da sein großes Buch rund und holt in dem hohen Alter nochmal einen Weltmeistertitel. Ich glaube, zu wünschen wäre es ihm, weil viele, klar, waren Cristiano Ronaldo ja hingezogen, aber ich glaube schon, dass diese beiden Mannschaften, auch wenn Spanien und England jetzt auch nicht ja zu verachten sind, aber das sind eben die beiden Mannschaften, die ich im Finale sehen werde.
Ich habe ein wunderschönes Video von Argentinien gesehen nach ihrem letzten Sieg gegen die Schweiz. Die haben gegrillt, haben so ein argentinisches Asado gemacht. Also dort waren Grill und Fleischstücken auf dem Grill. Die hätte jeder deutsche Fußballernährungsberater sofort weggenommen. Aber es hätte dir, glaube ich, gut gefallen, weil du warst ja auch zu deiner aktiven Zeit jemand, der auch immer mal bei der Goldenen Möwe vorbeigeschaut hat und auch immer mal für Ernährung gut zu tun war, wie zum Beispiel der Dennis Undorf, der ja jetzt gesagt hat, dass er auch gerne für Döner zu haben ist.
Ja, absolut. Und ich glaube, man sieht bei ihm, dass es ihm nicht schadet. Es gab viele, viele Beispiele, die gesagt haben, also soll es jetzt nicht jeden Tag bei McDonald's einhergehen, aber ich glaube, so eine Belohnung 1-2 Mal die Woche, das war schon in Ordnung. War das? Nein, das muss jeder für sich, ja klar, selber ausmachen. Dem einen bekommt es, dem anderen bekommt es eben nicht.
Du hast über einen Topstar dieser Weltmeisterschaft schon gesprochen, über Lionel Messi. Gibt noch ein paar andere. Wenn du mich jetzt fragen würdest, meine Top 3 wären vielleicht gerade Messi, Mbappé und Haaland von dieser Weltmeisterschaft. Wer sind deine 3?
Boah, ich glaube, die ganze Offensivreihe bei Frankreich, das ist das Nonplusultra. Ich glaube, was dann noch auf der Bank sitzt, was noch hinterherkommen kann. Klar, viele, es geht ja gerade bei der jungen Generation immer nur Messi, Ronaldo, wer von beiden. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele nachkommen, die absolute Topstars sind, ob Mbappé, Olysee, wie sie alle heißen. Da ist schon eine brutale Qualität halt auch da und, nicht umsonst sind halt die Spieler auch bei den Top-Vereinen in Europa.
Jetzt hast du gesagt, du hast von den 100 Spielen 3 gesehen. da ist mir natürlich sofort aufgefallen, da hast du ja nicht mal alle Deutschen gesehen, weil die haben ja immerhin 4 Spiele gemacht.
Waren doch so viele.
Ja, und dass die dabei waren, das hat man ja fast schon vergessen, weil es ist ja schon 2 Wochen her, dass sie ausgeschieden sind gegen Paraguay im 16. Finale, auch so ein neuer Begriff, an den man sich gewöhnen muss. Jetzt sagen manche, jetzt scheidet die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft schon im 16. Finale aus oder wieder mal in der Vorrunde. Das passt irgendwie symbolisch auch zu diesem Land. Alles geht kaputt, Brücken stürzen ein. Ist das zu weit hergeholt? Oder wenn wir es rein fußballerisch belassen, ich meine, die letzte schöne WM, von der du gesprochen hast, Jens hat nachgerechnet, war 2014, 12 Jahre, seitdem Vorrunde oder 16. Finale, ist ja fast erweiterte Vorrunde. Woran liegt das?
Boah, da kann es viele Themen geben, ob das Leute damit in Verbindung bringen, dass da Parallelen zum Land bei uns hier geschlossen werden. Das sollen sie beurteilen, aber ich sehe ein viel größeres Problem, oder ihr habt vorhin so fragend geschaut, Stefan, warum hast du nicht so viele Spiele gesehen? Wer kann mir denn sagen, wo ist denn draußen schönes Public Viewing? Wo kommt denn irgendwo eine tolle Atmosphäre auf? Also ich weiß, dass es in der Ballsportarena, glaube ich mal, drin, bei, naja, manchmal waren ja auch über 30 Grad, dass es da stattgefunden hat. Also das war so, wo die Leute raus sind, Fußball gucken, ein bisschen zusammensitzen. Das hat mir einfach gefehlt und das ist auch der Grund, warum nie so richtiges, ja, WM-Fieber aufgekommen ist. Und die Gründe für das Scheitern, ja, mag zwar ein bisschen ja einfach klingen, aber das geht bei mir schon los. Wie steigen wir denn in den Flieger? Ja, und ich war immer ein großer Freund davon, wenn alle einheitlich und geschlossen auflaufen und nicht der eine kommt im T-Shirt, der andere kommt im Poloshirt, der andere kommt im Pullover. Das sah für mich aus wie eine Versicherungsagentur, die irgendwo, ja, das ist nichts gegen die Versicherungsagenturen, aber das sieht mir aus, wir machen jetzt in Amerika mal 6-7 Wochen ein bisschen Urlaub, nehmen noch die Familien mit, und das ist auch so ein Punkt, also Familie hin oder her, ich verstehe es alles, aber wenn ich dann höre, bei dem dürfen die Eltern mitkommen, da darf die Frau mitkommen, der Nationaltrainer fährt mit seiner Frau zum Training, ich weiß, dass es ein Turnier ist, aber das ist jetzt auch nicht irgendwo ein Hinterhofturnier, es ist die Weltmeisterschaft, und da kann ich die 6 Wochen dann schon schaffen, auch wenn es die Familie bedarf und nah dran sein soll, aber dann hole ich sie mir halt mal vom Halbfinale oder irgendwie dazu. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber wenn unsere Themen nur sind, wer darf damit kommen, mit wem fährt der zum Training und so weiter. Und dann glaube ich, dass es in dieser Mannschaft, aber da bin ich zu weit weg, oder ich glaube, wir alle, das beurteilen zu dürfen, stimmt es dort? Ja, also war das eine Mannschaft? Waren sie mit dem Trainer so einig? Ja, man hat es jetzt auch gesehen bei Tuchel. Er hatte eine Auffassung vom Spiel und Jude Bellingham hatte die andere. Ja, das sind dann viele Fragezeichen, ich glaube, die einfach ja stehen bleiben. Die Frage ist aber, wie geht's denn weiter? Also Manuel Neuer, verstehe ich, das wurde zurückgeholt, aber wir haben auch andere gute Torhüter. Irgendwann musst du dann loslassen, und jetzt sag mir doch mal, in den nächsten 4 Jahren, welche Top-Spieler in Deutschland sollen denn diese Nationalmannschaft führen? Welcher Weg soll es denn sein, den man geht? Aktuell für mich schwer vorstellbar.
Also ist es mit dem Trainerwechsel, Jürgen Klopp wird ja wahrscheinlich zu 95% kommen, nie getan. Er kann zumindest eine Euphorie erstmal auslösen.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da Jürgen Klopp diese Fähigkeit hat, das zu schaffen. Das hat er nachgewiesen, aber macht es das alleine? Ja, ist es das alleine der Punkt? Wenn es Jürgen Klopp wird, wissen wir bis heute, Stand jetzt immer noch nicht. Es sind immer noch Verhandlungen, wie das wohl aussieht. Aber dann ist auch die Frage, er entfacht das Feuer, ja, zieht die Mannschaft dann auch so mit, wenn es so kommen sollte? Und da sind viele große, große Fragezeichen dahinter.
Wenn du auf die deutsche Mannschaft blickst als Profi, und der weiß, wie es in so einer Profikabine auch zugeht, erkennst du da so in Aussagen oder in Bildern Momente, wo du sagst, oh, weil du gerade gesagt hast, stimmt's da? Du hast es als Frage formuliert, liegt bei mir den Verdacht so nah, du hast so vielleicht Indizien gesehen, die du vielleicht aus der eigenen Karriere kennst, wenn Spieler so formulieren, wenn sich Spieler so verhalten, ah, da ist es nie intakt. Oder du siehst andere Bilder, gemeinsamen Torjubel, wo man sagt, wer so jubelt, der kommt doch ins Finale, weil das ist eine Einheit. Oder ist das zu einfach formuliert?
Ich glaube schon, dass man an solchen Sachen erkennt, wie funktioniert eine Mannschaft. Ist etwas aufgesetzt oder kommt das wirklich von Herzen? Freut sich wirklich jeder für den anderen? Aber ich habe das eingangs gesagt, diese Themen alle ringsherum, ja, was jetzt am Nachgang noch so rausgekommen ist, dass man 2 Tage vor einem wichtigen Spiel noch irgendwo unterwegs war und dann auch noch die Outfits dazu. Also da denkst du, du gehst irgendwo auf ein Festival. Ja, aber wir reden immer von der Fußball-WM. Und da ist die Frage, lag der Fokus wirklich darauf? Ich will das niemandem unterstellen, dass es nicht so war. Aber das sind alles so Sachen für mich. Wo ist denn was entstanden? Oder ist da überhaupt was entstanden? Waren immer nur dieselben zusammen? Und dann, du hast es gerade gesagt, sei es mal ein Torjubel. Gut, so viel hat man nicht zu jubeln, aber...
Ja, im ersten Spiel schon.
Ja, aber wie wirkt eine Mannschaft auch nach dem Spiel? Wie sieht es dann auch nach einem nicht einkalkulierten Unentschieden aus? Wie verhält sich da eine Mannschaft? Und da hat vieles für mich Bände gesprochen.
Wie viel Mitspracherecht hat man denn da so als Kapitän, wenn es so um Kleiderordnung geht? Hast du da auch gesagt, jetzt gibt es ja sicherlich Vorgaben, ihr fahrt zum Auswärtsspiel, wird sicherlich der Teammanager sagen, wir ziehen die weißen Jerseys an und oder jeder kann kommen, wie er will. Du bist jemand, der auf sowas achtet. Hast du da Mitspracherecht gehabt?
Also da wird sich vorher abgestimmt, klar, mit dem Trainer, mit dem Zeugwart und Teammanager. Okay, was kriegt der Spieler denn gestellt vom Verein? Ja, also da hatten wir immer für den Anreisetag ein T-Shirt, wir hatten für den Spieltag das Poloshirt und dann waren für uns klare Sachen, Abendessen, lange Hose. Ja, also das sind so Sachen, das sollte für mich jetzt aber als Spieler nicht irgendwie was Neues sein. Ja, und dass ich nicht mit den Badelatschen zum Abendessen komme, egal wo wir uns bewegen, das hat einfach was mit Anstand und Respekt zu tun. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mir sage, halte ich mich dran, wenn mein Arbeitgeber mir die Ausrüstung stellt. Ja, also ich kann auch nicht zum Spieltag mit Liverpool-Trikot spielen. Der eine spielt mit Manchester United, der andere kommt mit Bayern und der eine hat vielleicht ein Dynamo-Trikot an. Da laufen wir auch alle gleich rum. Und warum soll es denn nicht außerhalb vom Platz auch so klappen? Deswegen haben wir das immer beschlossen, gibt es eine feste Kleiderordnung. Wer sich nicht dran gehalten hat, der muss halt bezahlen.
So, machen wir hier den Cut zur Weltmeisterschaft. Mal gucken, wer am Sonntag im Finale steht. Lass uns über dich reden. Du bist jetzt seit gut 2 Monaten kein Fußballprofi. Transfermarkt.de schon eingetragen. Aktive Karriere beendet. Weiß nicht, ob du mal gegoogelt hast. Das machen die Kollegen dort relativ fix. Also, dass du die Karriere beendet hast. Wie fühlt denn sich das gerade für dich an? Ist das wie bei einem Schüler, der den Abschluss geschafft hat, der nicht mehr auf die Schule muss, wenn du jetzt nicht mehr kein Training hast? Wenn du früh wach wirst, vermisst du was? Oder sagst du, oh Gott sei Dank, heute nie zum Training, nie durch die Schranke, das Auto abstellen? Oder wie fühlt denn sich das ab?
Ja, also erstmal zu der Sache mit dem Transfermarkt. Ich glaube, das wird am 17. Mai gleich abends passiert sein. Die waren froh, dass ich nicht mehr da bin. Die werden das gleich eingetragen haben. Jetzt ist Schluss bei ihm. Und wie fühlt sich's an? Das ist eine gute Frage, die ich jetzt in der letzten Zeit relativ häufig gestellt bekommen habe. Wenn du die Jungs dann unten so siehst, denkst du dir so, irgendwie hättest du schon noch mal Lust. Und irgendwie ist aber auch die Freude oder die Vorfreude darüber riesengroß, was jetzt kommt, was du alles lernst, die Tagesabläufe, da werden wir ja bestimmt später nochmal drüber reden.
Auf jeden Fall.
Wenn du mich jetzt so vielleicht nach einer prozentualen Verteilung fragen würdest, ist es so 70-30, ja, also manchmal denkst du so, würdest du gerne schon mal mitkicken und wenn du dann so rausguckst und sagst du so, boah, da bin ich froh, dass ich jetzt nicht mit die Läufe machen muss, etc. Und auch der Urlaub war wunderschön, mal ohne Pulsuhr in Urlaub zu fahren, ohne sich Gedanken zu machen, okay, wo laufe ich morgen lang, wo habe ich eine Strecke, wo ich meine Läufe machen kann und nämlich einfach früh aufstehen und entspannt mit Frau und Kind frühstücken gehen und dann mal ohne irgendwie den Druck zu haben, ich muss heute noch einen Lauf machen. Weil das hat dich 20 Jahre lang begleitet. Deswegen war es schön, dass es jetzt mal einen anderen Ablauf gibt. Deswegen sind es gemischte Gefühle, aber ich glaube, dass diese Sehnsucht danach schon noch kommen wird. Jetzt aktuell ist viel Neues, da wird alles noch ein bisschen übertüncht. Und von daher sage ich habe eine riesengroße Vorfreude, das, was ich jetzt machen darf, das, was noch kommt. Natürlich war die Zeit in der aktiven Laufbahn natürlich auch wunderschön.
Du hast ja auch immer wieder gesagt, du willst eigentlich bis zum Schluss ausreizen. Jetzt vielleicht nicht mal das Training, sondern das in der Kabine sein. Und wir haben auch so gehört, du bist schon noch in der Kabine präsent. Über dein aktuellen Trainee-Programm werden wir dann auch gleich reden. Aber du bist schon in der Kabine noch derjenige, der auch Ansprechpartner ist. Und es wird auch noch ein bisschen sächsisch geredet.
Ja, unbedingt. Also es wäre schlimm, wenn das nächste wäre, aber da haben wir noch ein paar Vertreter, die das fortführen. Und ja, ab und zu der Draht zur Mannschaft, klar, ist nicht jetzt so eng, dass du jeden Tag dort 3-4 Stunden aufeinander hängst. Ab und zu, klar, hast du Berührungspunkte, gerade mit den Neuzugängen, alles, was in dem ersten Abschnitt des Trainee-Programms dabei war. War es natürlich unumgänglich, dass du da unten noch mal in die Kabine musst und da die neuen Spieler siehst und so weiter. Aber es ist eine neue Mannschaft, relativ großer Umbruch, ihr wisst das selber. Und von daher, die vom letzten Jahr noch dabei sind oder die letzten Jahre, können wir ja sagen, die freuen sich aber auch alle Neuzugänge, das passt. Und von daher bist du schon noch ab und zu mal unten, aber ein Mitspracherecht hast du nicht.
Du hast gesagt, der Sommer, der Urlaub war besonders schön, weil du eben mal nicht laufen musstest oder irgendwie den Fitness-Tracker tragen musstest. Aber ein bisschen Sport machen, fit halten, musste dich ja doch. Zum einen aus medizinischen Gründen, kann ich mir vorstellen, wenn man 20 Jahre Leistungssport gemacht hat. Zum anderen, weil du es ja vielleicht auch irgendwie gewohnt bist. Wie hältst du dich gerade fit? Gehst du laufen oder reicht jetzt auch der 18-Loch-Golfrunde? Ist das jetzt für einen passionierten Hobbygolfer die richtige Bewegung? Auch das richtige Bewegungstempo vielleicht?
Naja, unterschätzen immer viele. Wenn du so 18 Loch unterwegs bist, bist du 4-5 Stunden unterwegs. Kommt drauf an, wie du spielst. Wenn du kreuz und quer spielst, läufst du natürlich ein paar Meter mehr. Und wenn du es relativ beherrschst, dann ist es in Ordnung. Aber es ist ein interessantes Thema und eine wichtige Frage. Ja, abtrainieren, was macht man denn danach? Klar haben die Leistungssportler, wir lassen ja alles immer überwachen, auch in der Uniklinik, alle in einem halben Jahr wurde dann auch Herzecho gemacht und so weiter. Wie sieht's denn aus? Der Fußballer oder der Leistungssportler hat ja ganz normal über die Zeit ein größeres Herz bekommen, ein Sportlerherz. So, wir können davon reden, das Herz hat ungefähr so 500 Gramm, so faustgroß, und der Leistungssportler wird dann vielleicht 600-700 Gramm haben. So, und das ist wie bei einem Luftballon, okay, wenn du den immer wieder auf Peak bringst, aufbläst und hörst von heute auf morgen auf, dann wird er schlecht, weil jeder weiß, okay, wenn beim Luftballon die Luft rausgeht, wird er schrumpelig und so weiter, und das ist bei dem Herz eigentlich nichts anderes und würde nur die Wahrscheinlichkeit für Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter erhöhen. Um auf die Frage zurückzukommen, ja, habe ich mir dann auch einen Plan schreiben lassen zum Abtrainieren, also wo Läufe mit drauf sind, wo klar das Golfen auch inbegriffen ist, aber Krafttraining dabei ist, weil du trotzdem die Muskeln musst ja auch abtrainieren, alles was so da war. Und das ist schon hochinteressant, ja, also Versicherung und so weiter, die interessiert das nicht mehr, was passiert mit dem Spieler danach. Aber man sollte sich dann schon Gedanken machen und auch klar aufstellen, wie trainierst du denn ab? Und das ist jetzt nicht eine Woche und dann sagst du, boah, jetzt habe ich es geschafft, abtrainiert. Nee, das zieht sich über einen ganz langen Zeitraum.
Und ich habe jetzt gerade gelernt, klar war es mit der Family im Urlaub, aber du warst natürlich auch nochmal eine Golfrunde auf der Insel spielen und da trifft man dann auch Fußballer, wo der Stefan Kutschke dann mal fragt, können wir mal ein Foto machen?
Ja, Tatsache. Ich war mit dem Patrick Ebert und seinem Papa oben in Schottland golfen. Und dort war so ein Moment, für Stefan Kutschke schon so ein Fan-Moment, als wir dann abends in der Hotellobby saßen. Und da kam Ryan Giggs. Also Ryan Giggs ist jetzt auch nicht irgendjemand. Ich glaube, war um die 800 Premier League-Spiele drüben. Das sollte man schon erstmal hinkriegen. Und dann sage ich so zum Ebi, das ist doch Ryan Giggs. Und ja, der Ebi, der guckte so und sagt, ja, das ist er. Ich sage, ja, also ich würde gerne ein Foto machen. Der Ebi sagt so, nee, ich brauche keins. Ich sage, ja, aber ich. Also, und dann hat der Ebi ja ein fürchterliches Foto geschossen, gegens Licht, im Dunkeln. Und wo ich dann nochmal bei uns in der Medienabteilung gefragt habe, könnt ihr mir das Bild ein bisschen aufhellen? Ja, gibt's da Möglichkeiten, dass man das auch sieht? Und wenn du nur so eine Chance hast, also ich fange ja jetzt nicht an, mit ihnen zu diskutieren, ob wir 5 Bilder machen können, ja. Also der macht eins mit dir und dann muss man sagen, es ist ja auch, es ist ja kein Mister, es ist ja ein Sir. Das ist ja schon eine andere Person und ganz, ganz bodenständig. Also von so, doch kann man sprechen, Legende. So freundlich aufgenommen, der hat überhaupt kein Problem, auch wenn er in seiner Runde saß. Und ich weiß ja, wie das ist, wenn du privat irgendwo bist, da willst du eigentlich deine Ruhe haben und mit Fußball da mal nichts zu tun haben. Ist schwer, weiß ich auch. Und das war mir in dem Moment auch bewusst, aber ich dachte mir, die Chance hast du jetzt einmal im Leben. Ja, also denke ich mal, dass ich ihn nur einmal treffen werde und das war da oben. Also wir sehen uns nächstes Jahr dort nochmal. denke ich aber eher nicht. Und dann war es so, dass er wirklich nachgefragt hat, hey, woher wir kommen und Dynamo Dresden und das mit Hertha BSC hat er eben dann kurz erzählt. Da hat er sich auch die 2-3 Minuten dafür Zeit genommen und das war bei so einem Mann, kann man da nur einen Hut ziehen, weil es glaube ich auch andere Leute gibt, die dann sagen, komm, wir machen das Foto und jetzt will ich meine Ruhe haben.
Damit Westrhein geht's jetzt von Dynamo Dresden umso besser. Also von daher hatte das auch seinen Sinn. Und vielleicht guckt er sich ja jetzt den Film an, oder Tino?
Das ist das Stichwort, genau. Morgen 18 Uhr gibt es einen neuen Streifen bei Dynamo TV, Stefan. Der Film, den Markus Zollmer gemacht hat über dich und deine Karriere. Adrian Leiser hat Interviews geführt mit Protagonisten, die deine Karriere begleitet haben, die dich vielleicht auch geprägt haben. Du erzählst ein bisschen aus deiner Karriere. Vor allen Dingen geht es um diesen letzten Tag, als du deine Karriere beendet hast. Rund 70 Minuten morgen bei Dynamo TV. Kannst du uns hier schon mal exklusiv einen kleinen Einblick geben. Einen Trailer haben wir ja schon gesehen. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, weiß, dass zum Beispiel Felix Magath sprechen wird und auch Bernd Fröhlich und Niklas Hauptmann, aber
die Mutti auch.
Und auch die Mutti Kutschke, genau. Auf was können wir uns da freuen? Hast du ihn schon gesehen? Das fertig?
Ja, Tatsache, ich hatte schon...
Ging er durch die Abnahme sozusagen?
Ja, wir hatten schon uns, ich weiß gar nicht, letzten Freitag oder wann wir, glaube ich, den Film uns angeschaut haben, war schön bei uns im Trainingszentrum, war mal so die, ja, das Briefing oder die Abnahme, besser gesagt, von dem Film und war schon auch nochmal emotional, Sachen zu sehen. Klar ging es viel um den letzten Spieltag, ging aber auch darum, okay, wo ging denn alles los? Turbine Dresden und dann über Laubegast, wie alles so zustande kam. Also ja, nochmal hochinteressant und ihr habt ja Personen angesprochen. Ich meine, dann kommt nochmal für mich immer so der größte Höhepunkt, das ist dann Ralf Minge, der dann auch nochmal ein paar Sachen sagt. Und ja, ist nochmal so ein Einblick. Ich selber habe mich an viele Sachen gar nicht mehr erinnert. Deswegen war es nochmal schön, das irgendwo so zu sehen. Und klar, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ach, braucht ihr euch nicht angucken, aber... Wer doch Interesse hat und ist jetzt auch nicht so, dass man eine Sendezeit braucht bei Dynamo TV, wird dann hochgeladen und wer sich zweimal angucken möchte, kann auch das tun.
Also das lohnt sich auf jeden Fall. YouTube reinklicken, unbedingt. Jetzt nehmen wir uns mal mit, das Kurzzeitgedächtnis wird funktionieren, Stefan. 17. Mai, der letzte Tag deiner Karriere. Es ging natürlich noch um den Klassenerhalt, aber wir müssen nicht drum herum reden. Du wolltest das immer fernhalten, aber es ging auch vieles um dich. Es war eben dein letzter Tag. Und ganz ehrlich, ich hatte vor dem Anpfiff schon Gänsehaut beim Anblick dieser Choreografie. Aber ich frage mich, was musst du erst gehabt haben? Straußenhaut? Keine Ahnung.
Also das war, jetzt müssen wir den Tag bisschen anders starten. Natürlich war jetzt auch sogar eine Woche davor, hat man das immer vor sich hergeschoben. Mhm. Ja, also dieser Tag, dass er irgendwann kommt, dieser 17. Mai, das letzte Spiel und der letzte Spieltag, hast du immer so ein bisschen von dir ferngehalten und ja, wird auch nichts passieren und es ist alles in Ordnung und klar, es wird dann vielleicht ja auch um Stefan Kutschke gehen, aber in erster Linie, du hast es gerade gesagt, ging es um diesen Klassenerhalt und ich glaube, jeder, der näher mit mir zu tun hatte, wusste, was für eine Priorität der Klassenerhalt für mich hatte. Kann man sagen, ja, du hattest ja selber auf dem Fuß im Braunschweig, brauchst nur den Elfmeter reinmachen und gehen wir da unentschieden und dann sind wir da schon durch. Aber es wäre auch irgendwo nicht Dynamo-like gewesen, wenn...
Das sagen so viele Menschen.
Ja, also so sehe ich das, wenn du am letzten Spieltag dich zurücklehnen kannst und ja, also es war einmal, ich glaube Saison 16-17, da war es ganz gut, aber da haben wir ja selbst fast noch bis zum Aufstieg mitgespielt. Ja. Und deswegen war das am Ende so die runde Sache und deswegen bin ich auch der Mannschaft unheimlich dankbar, was dann auch nochmal für einen Kraftakt gerade ab Winter vollbracht wurde und wirklich, wo wir abgeschrieben waren und habe das auch gesagt, diese Rückfahrt aus Kiel, dann irgendwann 6:30 in Dresden gewesen und diese Gesichter hast du schon gesehen und eigentlich mit diesem Abflug ins Trainingslager uns allen so klar gemacht, inklusive Neuzugänge, okay, was hier eben auch noch möglich ist. Dann dürfen wir nicht vergessen, war auch schon ganz schön Druck auf dem Kessel. Erstes Rückrundenspiel dann Kräuter Fürth zu Hause, Spalier, Empfang und da hast du schon gemerkt, uiuiui, ob da alle standhalten können und das muss ich sagen, haben sie mit Bravour gemeistert und dann hat sich dieser Tag gezogen. Ich wurde an den Tag begleitet von unserer Medienabteilung zum Stadion und ja, war nochmal schön. Wir sind den ganzen Weg so entlang gefahren. Da haben wir noch mal ein bisschen gequatscht. Ganz emotional wurde es dann eigentlich, als wir kurz dann vorm Anpfiff gesagt wurde, Stefan, du sollst schon nochmal eher rauskommen, bitte.
Da ach, du wusstest gar nicht.
Nein, das war mir dann, habe ich das erste Mal dort erfahren. Der Tom oder die Isa, glaube ich, haben mir gesagt, Stefan, jetzt sollst du bitte nochmal rauskommen. Und da habe ich mich schon gefragt, warum Frau und Kind hier unten ist und du. Ja, also Leute haben mich auch gefragt, mit was hast du vielleicht gerechnet? Also in dem Ausmaß bin ich ganz ehrlich nicht, weil ich auch nicht wüsste, wo gab es das vorher oder für welchen Spieler gab es das vorher mal. Und ja, also in dieser Dimension war das unvorstellbar und man war vorm Spiel noch relativ gefasst und so ehrlich bin ich auch, habe mir jetzt ein paar Mal so diesen letzten Tag mit allem drum und dran angeschaut und zwar immer wieder emotional. Aber ich glaube, weil eben dieser Druck noch auf dem Kessel war, okay, hier geht's um alles, konntest du das noch etwas kanalisieren?
Und dann gab es die Einwechslung, 74. Minute. Für Niklas Hauptmann bist du ins Spiel gekommen, sicherlich auch irgendwie ein symbolischer Moment, ne? Irgendwie so wie so eine Übergabe. Und am Ende stand 17 Minuten hast du gespielt, der 2-1-Sieg. Was ist dir von diesen 17 Minuten Spielzeit, von den letzten 17 Minuten auf dem Rasen? Ist dir da irgendwas in Erinnerung geblieben? Sieht das wie im Rausch an einem vorbei? Warst du dir in dem Moment sicher, wir schaffen das jetzt mit dem Klassenhalt? Das ist jetzt auch durch. Konntest du was genießen?
Na, wir haben dann ein richtig dummes Gegentor bekommen, weil wir den Ball nicht gescheit geklärt haben. Das habe ich aber mit Bobby dann noch ausgewertet, oder wir, ja, wo wir es dort nochmal so unnötig spannend machen. Aber du hattest schon das Gefühl, so wie die Mannschaft aufgetreten ist und da sind wir wieder bei dem Punkt, dann hast du die Mannschaft aus Kiel gesehen. Was war denn da vielleicht so Körpersprache? Ich glaube, die hatten sich dann, ich will nicht sagen abgefunden, aber die große Gegenwehr gab es jetzt nicht, dass nochmal was anbrennt. Natürlich musst du damit immer rechnen, ja, aber ich habe so eine Überzeugung gehabt, dass du so gefestigt bist, dass ja uns konnte an dem Tag nichts passieren. Sagen wir es mal so. Davon waren wir alle überzeugt, das hast du auch in der Truppe gemerkt. Und ist eine gute Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was ist denn da hängen geblieben, so die letzten 17 Minuten. Ich glaube, das Schönste war dann der Abpfiff. Ja, und ja, jetzt kann man sagen, ach naja, und gab es denn nochmal so eine andere Szene, wo du sagst, nee, ich glaube, der Abpfiff war wirklich das Schönste, wenn du dich kurz umgeschaut hast, wie sich Fans und Mitspieler gefreut haben über das, was wir dann doch noch in der Rückrunde geschafft haben.
Und war dir dann klar, das war's jetzt?
Ja, weil in der Relegation gab es nicht mehr.
Gott sei Dank.
Von daher, doch, war es dann so. Aber auch irgendwo Erleichterung. Ich meine, klar, das hatte ich dein, sagen wir mal, 20 Jahre in deinem Leben hatte ich das geprägt. Es war einhergehend immer dasselbe. Ja, unterschiedliche Vereine, aber dennoch waren es ja 20 Jahre Profikarriere, wo du sagen kannst, du hast ein extremes Privileg, dass du erstens in dem Alter, zweitens in der Heimatstadt noch die Karriere beenden kannst. Wenn ich mich so ein bisschen umhöre, habe ja auch mit Maxi Arnold gesprochen, der dann auch ähnliches auch Stefan bei Dynamo spielen, das wäre es nochmal. Aber da kannst du wirklich sagen, was willst du denn jetzt noch mehr? Es ist alles so gekommen, du bist nochmal aufgestiegen hier, ja, wonach alle so sich gesehnt haben und dann hast du diese Klasse gehalten und das war für mich wirklich so ein runder Abschluss.
Und es wurde richtig rund auch danach, wurden die Spieler verabschiedet. Einige sind jetzt wieder da, Gott sei Dank, die da verabschiedet wurden. Und dann zum Schluss du. Und ich glaube, das war für dich auch eine Überraschung, als dann Ralf Minge da war. Und wirklich auch dann, ja, Ralf ist einfach aufgrund seiner Aura eine besondere Person in diesem Verein, wirklich auch sehr schöne, tolle Worte gefunden hat für dich.
Ja, konnte man ein bisschen schwer verstehen über die Lautsprecher. Ich weiß nicht, wo die dann hingedreht waren, aber habe es mir dann im Nachgang nochmal angeguckt und ist mir alles durch den Kopf gegangen, was er da so gesagt hat und hat wirklich schöne Worte gewählt und dann diese Kombination, klar, aus deinen Mitspielern, aber insbesondere, wenn Familie da ist und das, was du gerade gesagt hast, Ralf, das ist dann immer so das Nonplusultra. Viele sehen das vielleicht anders, aber wenn mich dann einer fragt, okay, Dynamo Dresden und das ist eins zu stellen mit Ralf Minge.
Und dann deine Rede, 7-8 Minuten, ohne Hänger, keine Tränen, wirklich alles pointiert. Respekt.
Ja, das haben mich viele gefragt, Stefan, war das doch die Worte dann, also erstens Ralf seine Worte, das war ein Moment, der mich wirklich gepackt hat und dann klar an meine Mutter, meine Frau, das waren wirklich emotionale Punkte und dann habe ich es ja auch gesagt, ich war nie ein Freund irgendwie, der vom Zettel abgelesen hat, aber dieses Mal waren es wirklich ein paar Minuten, wo ich sprechen musste und mir Stichpunkte aufgeschrieben hatte, okay, was ist mir wichtig, klar. wenn du Danke sagst und dich bei den Leuten bedankst, du vergisst immer Leute, ja, aber das ist dir in dem Moment, fällt dir das nicht ein, okay, wen könntest du dich jetzt noch bedanken, weil bedanken musst du dich bei allen, die dich ja ertragen haben, die's mit dir ausgehalten haben, die mit dir mitgefiebert haben. Und wichtig war immer so für mich, okay, der innere Kreis, wenn der stimmt, und das hat's immer getan bei mir, und das sollte auch so rüberkommen. Und dann ist es klar, was die Mannschaft geleistet hat, das habe ich eingangs gesagt, und dann eben was ich erwarte oder was meine Hoffnung ist, dass wir uns davon lösen, ja, so eine Fahrstuhlmannschaft zu sein, dass wir enger zusammenrücken, dass wir, ja, ich weiß auch aufgrund dieser Testspielergebnisse jetzt, die Euphorie ist ganz weit oben, das ist auch alles gut so, aber wir sollten schon demütig und bescheiden sein und wissen, wo wir herkommen, weil wir wissen auch, wie schnell das Pendel wieder ausschlagen kann in eine andere Richtung. Und das ist so mein großer Appell, dass wir noch mehr eins werden, so alle zusammen. Und das war eben auch der große Wunsch am letzten Spieltag mit meinen Worten, weil ich glaube, dann, wenn wir unsere Power alle gemeinsam hier für diesen Verein, jeder, das mit dem Verein zu tun hat und gut meint, wenn wir die hinbekommen, dann musst du ja schon sagen, wird das schwer, nicht die Mannschaft, sondern unseren Verein zu schlagen.
Wie ist die Rede entstanden? Ist sie dir in der Woche durch den Kopf gegangen, so einzelne Punkte, was du ansprechen möchtest? Hast du dich den Freitag, Samstag dann hingesetzt abends, hast vom Spiegel mal geübt, hast du es deiner Frau vorgetragen?
Nein, nie, dass ich wüsste, war auch zu Hause nicht bekannt und ausgetauscht. Also man macht sich da dann schon Gedanken. Und dann habe ich da auch mit sehr guten Freunden drüber gesprochen, okay, was ist denn wichtig zu sagen, was bedarf es denn? Darf dann auch nicht zu viel werden, weil sonst denken sie sich, boah, hat er jetzt irgendwann mal genug, es reicht ja. Das waren dann eben so die Punkte, wo im Kopf für mich klar war, okay, du brauchst die Stichpunkte dazu kannst du was erzählen. Und es ist dann ja fast alles so rübergekommen oder rausgekommen, was ich mitteilen wollte.
Und du hast eine Woche zuvor noch Geschichte geschrieben. Ist dir das bewusst?
Bestimmt, oder?
Ja, mit dem
Tor in Braunschweig?
Genau.
37 Jahre, 6 Monate und 6 Tage.
Dynamos ältester Torschütze. Was du selber schon angesprochen hast, ist der Elfmeter in Braunschweig, den du verschossen hast. Was machen wir denn jetzt nächste Saison? Also jetzt in der, die jetzt kommt. Es gab letzte Saison schon wenige Elfmeter. Wer ist denn, gibt es schon einen neuen Schützen? Du hast ja noch Kontakt in die Kabine. Darfst du an dem Punkt vielleicht mitreden und Empfehlungen geben?
Nein, das werden sie schon ausmachen. Und klar, wir hatten, ich weiß gar nicht, diese Saison verschossene Elfmeter. Ich glaube, Lemmy war es, Vince und meine Person. Duffy war, glaube ich, der Einzige, der getroffen hat, ja, gegen Paderborn. Das war so, aber wenn wir jetzt mal die WM angucken. Letzte Woche haben wir uns super unterhalten im Trainingszentrum, also dass die Elfmeter auch bei der WM jetzt nicht so gut getreten waren. Was heißt denn aber immer so gut getreten? Wir dürfen nicht vergessen, da steht doch noch einer am Tor, der kann auch einen Ball halten. Weil klar, man geht davon aus, es ist ein Elfmeter, es ist ein sicheres Tor. Ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit für den Schützen höher ist als für den Torhüter, aber dann kommt doch nochmal gewisser Druck dazu, und es ist jetzt nicht einfach so, dass der Spieler hingeht, okay, schießt und dann geht er wieder weg, sondern das sind ganz, ganz viele Komponenten, die da auch noch eine Rolle spielen. Deswegen finde ich es immer so, boah, der Elfmeter, der muss doch drin sein.
Ja. Warst du schon immer Elfmeterschütze oder hast du dich dahin entwickelt? Muss man dann irgendwann Elfmeter schießen, wenn man die Kapitänsbinde trägt oder Führungsspieler sein will?
Oh ne, ich glaube, Kimmich schießt auch keine Elfmeter. Also zumindest ist es mir jetzt nicht so bekannt. Aber das habe ich schon relativ früh angefangen. Ja. In der Jugend da gibt's ja, ist der Abstand kürzer, und dann wurde es irgendwann, ging es auf Elfmeter. Und nein, das war bei mir eigentlich in der Jugend schon so. Und dann, wenn ich mich zurückerinnere, ob das in Laubegast war, in Babelsberg hatte ich, glaube ich, keinen. Ja, dann Leipzig, weiß nicht, in Wolfsburg hatte ich auch keinen. Aber da hat sich irgendwann über die Zeit so entwickelt, und es ist nicht so, dass automatisch der Kapitän Elfmeter schießen muss.
Aber jetzt kannst du es ja verraten, als du eine Elfmeter-Taktik, der Elfmeterpfiff kommt, du weißt, du wirst den Ball jetzt schnappen, guckst den Torwart an, hast du deine sichere Ecke gehabt, hast du gewechselt, hast du es dir vorm Spiel überlegt, wie bist du da rangegangen?
Ja, Augen zu und durch. Nee. Das wird schwer, aber sonst, man trainiert Sachen, und auch der in Braunschweig habe halt einen Fehler gemacht. Für mich war die Ecke klar, aber er muss halt entweder flach oder ganz hoch sein. Und halbhoch war dann eher...
Das lernt man aber schon in der Jugend, ne? Halbhoch ist am schlechtesten. Ja. Habe ich schon gehört früher und ich habe nie hochklassig gespielt.
Nee, man könnte mal trainieren gehen. Ja. Also, nein, aber das hast du schon in Ablauf, okay? Und da gibt es auch Videoanalysen für Torhüter, die sehen, okay, wie ist die Fußstellung, wie läuft der an, mit welchem... Also das ist schon alles da hochinteressant, aber eigentlich sollte dir vorher klar sein, ich hatte es aber auch schon, dass ich mich umentschieden habe während des Anlaufens und ja, das ist meistens nicht so eine gute Idee.
Du hast ein bisschen schon über die letzte Saison, über diese Achterbahnfahrt, über das Auf und Ab erzählt, wobei so eine richtige Achterbahnfahrt war es ja nicht. Es ging erst sehr weit nach unten, was auch die Tabellensituation betrifft und dann schön nach oben. Und alle Beteiligten haben immer wieder gesagt, wie wichtig du gewesen bist in der letzten Saison. Jetzt hast du auf dem Rasen gar nicht so häufig gestanden. Es war, ich habe nochmal nachgeguckt, 377 Pflichtspielminuten am Ende. Und trotzdem, Stefan, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, über die letzte Saison, über 2025, 2026, war es das jetzt nochmal alles wert, wenn du jetzt zurückschaust?
Absolut, war es das wert. Ich glaube, was mit dem Trainer auch besprochen wurde, die letzten beiden Jahren, du kanntest deine Rolle und du wusstest, okay, wie ist die Rolle in der dritten Liga, wie ist sie auch in der zweiten Liga? Und es ist alles in Ordnung. Natürlich willst du als Spieler immer ja spielen und mehr Spielzeit, aber du musst alles auch realistisch einschätzen. Ich meine, Duffy und Vince, die haben das dann auch richtig gut gemacht. Und wie dann die Komponente ist, ob du eine Wichtigkeit hast für die Mannschaft, wie gesagt, das können immer andere beurteilen und sollen auch andere beurteilen. Aber wenn ich jetzt rückblickend alles so sehe und die Karriere sehe und mit dem Ausgang, wie es dann zu Ende gegangen ist, sage ich, da hat sich alles gelohnt, auf was du in der Jugend verzichtet hast, was du dann die 20 Jahre verzichtet hast, was vielleicht auch immer so die Kehrseite ist, dieses Profifußballers, wo ja alle immer sagen, boah, die haben so ein schönes Leben, aber ihr wisst auch alle, da gibt es immer noch mal eine andere Seite, die dann eben nicht so schön ist und da muss ich sagen, doch, hat sich alles gelohnt.
Der Klassenerhalt wurde sehr emotional gefeiert. Und nur wenige Tage nach dem Klassenerhalt bekommen wir die Nachricht, dass dein Freund, dein Teamkollege Lars Bünding eine Hirnblutung hatte. Und da müssen wir immer wieder bei der Gelegenheit sagen, Lars, wir denken an dich. Du bist nicht nur ein großartiger Fußballer, sondern ein feiner Mensch. Und wir wünschen uns, dass wir dich bald wieder hier in Dresden sehen. Und ich glaube, das ist dir auch sehr wichtig. Du hast das in mehreren Posts auch in den sozialen Netzwerken bekräftigt.
Ich glaube, weil du es angesprochen hast, dass Lars nicht bloß Mitspieler ist, sondern ein Freund. Und als die Nachricht dann damals kam von seiner Frau, wie sie mich angerufen hat, da dachte ich mir, was ist passiert? Und ja, also wie gesagt, ihr kennt den Stand. All das, was euch auch mitgeteilt wurde, so ist es. Ich kann sagen, dass es ihm aber besser geht, wirklich besser. Wir telefonieren oft und das ist mir ganz, ganz wichtig und deswegen soll er all die Unterstützung bekommen, die ihm auch zu dem Zeitpunkt des Vorfalls zugesprochen wurde. Und ich hoffe nicht, dass es irgendwo mal in Vergessenheit gerät, ach okay, hier ist ja doch noch einer, sondern dass er wieder so auf die Beine kommt und so zurückkommt, wie man ihn kann.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsner. Weiter mit der Folge.
Ja, Stefan, du bist in Dresden geboren. Du hast vorhin schon ein bisschen charakterisiert deinen Weg. Turbine Dresden hast du gespielt. Jetzt lese ich ab, damit ich keinen Verein vergesse. Die Sportfreunde Dresden Nord waren es danach. Dein Laubegast. War dir als kleiner Junge schon klar, dass du auf jeden Fall Fußballer wirst? Oder gibt es auch eine andere Sportart, in der du gut warst, dass du jetzt in Golf gut bist, das wissen wir, aber das war ja wahrscheinlich als kleiner Junge noch nicht so. Da war Golf, glaube ich, nicht so verbreitet, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, bin ich schon
bisschen sauer auf meine Mutter, dass sie mich damals nicht irgendwie vielleicht zum Golf gebracht hat. Aber
da hätte dich Ryan Giggs angesprochen.
Und nee, das nicht. Ist Spaß, das hat alles so gepasst. Nach Turbine kam erst FV Dresden Nord und dann Sportfreunde, ne? Und dann Laubegast, genau das hast du nie, also dieser Traum vom Profifußball war bis zum Wechsel nach Babelsberg eigentlich schon ganz, ganz weiter Ferne. Und das habe ich schon mal gesagt, dass andere talentierter waren als ich, da mache ich keinen Hehl draus. Aber was mir, glaube ich, immer dann zugesagt und nachgesagt wurde, war der Wille und die Leidenschaft, die du mitbringst. Das schlägt häufig auch das Talent. Das war in einem Fall so, und mit all den hochtalentierten Mitspielern, mit denen du gespielt hast, die alle besser waren, ja, die hast du dann irgendwann im Sachsenpokal getroffen, meistens erste Runde, wenn sie bei kleineren Vereinen gespielt haben, und dann haben sie gefragt, Mensch, Stefan, hast du noch ein Trikot über und so weiter, und ja, da freut man sich, okay, wie kann der Weg auch aussehen, weil Fakt ist auch eins, den klassischen Weg eines Fußballprofis habe ich nie durchlaufen, also ich war weder in einem Nachwuchsleistungszentrum und wie es heute alles so genannt wird, sondern du musstest einen anderen Weg gehen, ja, über, ja klar, deine Schule zu beenden, Berufsausbildung zu machen, und dann kannst du dich mal vortasten, wie ging es denn auch in Babelsberg mit Regionalliga mal so los.
Hätten Typen wie du heute noch eine Chance, wenn ich heute 8 Jahre bin und dein Talent habe, das du als 8-Jähriger hättest oder als 12-Jähriger, hätte ich noch eine Chance, oben anzukommen?
Ach, das weiß, also das ist, klar, die Zeiten haben sich auch ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob du, ich, wir in das Raster reinpassen würden. Ich glaube, wir würden schon durchrasseln. So ehrlich müssen wir auch sein. Und dann ist immer so die Frage, okay, gibt es nochmal eine zweite Chance? Und wenn die sich dann auftut, da geht halt die Tür nur einmal auf, weil diese Spitze dann ganz nach oben, da wird es ganz, 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 ganz schmal und eng, und diesen Eingang musst du halt finden.
Du hast diesen zweiten Bildungsweg in der Fußballkarriere angesprochen. Gab es diesen einen Moment, wo du wusstest, ich habe doch eine Chance, Profifußballer zu werden? War der in Babelsberg? War der vielleicht schon eher?
Nein, die Chance mit Profifußball, ja, war dann dieser Vertrag in Babelsberg. Also für was du dann dort gespielt hast, das ist in der Doku auch mal ganz interessant. Also durfte man heute nicht mehr drüber reden. Aber das war so, ey, jetzt hast du noch eine Chance. Ja, waren noch zwei Jungs aus Dresden mit dabei. Ja, Ronny Sommer und Daniel Zacher, die kamen beide aus der A-Jugend von Dynamo Dresden, waren dann in der zweiten Mannschaft bei Matthias Mauch und sind dann mit mir dort hoch. Und da hast du so gedacht, wenn es doch mal vielleicht Regionalliga wird, dass du da ein paar Spiele machst, oder dritte Liga. Damals gab es ja dann die Teilung dieser Regionalliga, das war dann, wurde aufgeteilt, dann wurde ja die dritte Liga eingeführt. Und wenn du es dort reinschaffen solltest, ja, das wäre schon der große Traum gewesen. Dass es dann mal bis ganz hoch gereicht hat, das war unvorstellbar.
Aber diese Berufsausbildung, du hast das neulich schon mal gesagt, habe ich gehört, das war schon relativ wichtig auch für dich, dass du so quasi ein Sicherheitsnetz hast. Und hast so schön gesagt, manche Fußballer von heute, auch gerade die Jüngeren, gucken dich an. Was? Berufsausbildung?
Das ist, also, man braucht sich ja bloß mal in den Kabinen umhören. Wenn ich jetzt einem jungen Spieler sage, Berufsausbildung, oder auch schon gestandene Spieler, ja, ich habe da einen Beruf erlernt, ja, bin Fußballer, weiß ich nie, ob der Beruf dann so anerkannt wird. Deswegen damals, das gehört auch zur Wahrheit dazu, mit 17 Jahren oder 16, 17 Jahren, da hast du, klar, andere Gedanken. Wenn du, da hatte ich in Laubegast schon so einen geringfügigen Vertrag für 200 Euro, und da hast du gedacht, du kannst die Welt einreisen mit 200 Euro. Heute wissen wir alle, wie weit wir kommen. Das ist nun mal so. Und deswegen sich das wirklich mal, diesen Ablauf zu haben, okay, früh raus, okay, der Arbeit nachgehen, Verpflichtungen haben, und dann diese Lehrjahre eben durchzuziehen, dass du doch noch einen Rückhalt hast, weil wir sehen es ja, wie schnell kann auch mal Fußball vorbei sein, ja, Kreuzbandriss etc., und dass du auf was zurückgreifen kannst. Ob du dann unbedingt immer wieder in diesen Job rein willst oder nicht, das sei dahingestellt, aber du kannst zumindest erstmal was nachweisen, dass du einen Beruf erlernt hast, und das finde ich extrem wichtig, und das ist auch ein Punkt, warum ich da so dankbar war, dass meine Mutter so dran geblieben ist.
Aber weil du Laubegast gerade ansprichst, vielleicht wäre es ja auch das Glücksspiel gewesen, weil Bernd Fröhlich muss erzählt haben, dass ihr, du ein Spielkollege, bei einem Auswärtsspiel mal einen Spielautomaten quasi zum Zahlen gebracht habt, und das eine sehr, sehr lustige Rückfahrt dann gewesen sein muss.
Ja, das war wirklich eine sehr lustige Rückfahrt. Ich glaube, wir haben an irgendeiner Tankstelle Rast gemacht. Die Tracker-Automaten kennt ihr alle. Weiß nicht, wie viele Lkw-Fahrer sich da vorher ausprobiert hatten. Und wir hatten eben die Viertelstunde Zeit. Ja, die älteren Spieler Kaffee trinken oder wollen eine rauchen. Und da haben wir 5 € reingesteckt und das Ding hat aus allen Ecken und Kanten hat das geblinkt und es hörte nicht mehr auf. Und ich habe dann zum Trainer gesagt, Trainer, wir brauchen noch 5 Minuten. Der fragt ja so, was ist denn los? Und erst haben wir gesagt, dass mein Kompagnon noch auf Toilette ist, aber als dann die anderen Spieler sich dann schon drum rumgestellt haben und das Ding klimperte. Und es waren dann irgendwo so um die 400 €. Also wir haben uns gefreut wie ein Schnitzel und ja, da musstest du dann für die Mannschaft, hast du da Getränke ausgegeben nach dem Spiel und ich glaube, wir haben in Neugersdorf gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, aber das war eben sowas, da hat der Trainer gesagt, na, wenn das rauskommt, ja, da freuen wir uns und dann war das für ihn aber auch in Ordnung.
In der Regionalliga, hast du jetzt gerade schon gesagt, dann in Babelsberg gespielt, Regionalliga, ja, ist dein Stern quasi aufgegangen, da hast du dann auch auf dich aufmerksam gemacht, 35 Treffer in 130 Spielen, Babelsberg dann Leipzig und dann 2013 der Wechsel zum VfL Wolfsburg, Bundesliga-Vertrag. Der dich haben wollte, war der Felix Magath. Blöd nur für dich, dass der ja dann schon gar nicht mehr Trainer war in Wolfsburg. Und sein Nachfolger hat dir den schönen Satz ins Heft geschrieben, der Stefan Kutschke ist ein talentierter Spieler. Das ist im Grunde genommen so, wenn du mir ins Zeugnis schreibst, ich wäre ein bemühter Arbeiter, also oder wäre bemüht bei der Arbeit. Später sagt dann aber Häkkin, Stefan arbeitet täglich daran, die Unterschiede zu anderen kleiner zu machen. Das imponiert mehr. Also das, was du gerade schon gesagt hast, Mentalität und Wille, schlägt dann vielleicht doch Klasse. Denn Häkkin schenkt dir sein Vertrauen, gibt dir dein erstes Bundesligaspiel. 17. August 2013, du kommst zum Einsatz. Wolfsburg führte schon deutlich, aber für dich ein ganz wichtiger Moment.
Fußball-Bundesliga, also wie viele haben den Traum davon und genauso wie ich den auch hatte, Schalke 04, zweiter Spieltag war das, glaube ich, was wir zu Hause hatten und ja, du hast es gerade richtig gesagt, Stand von 3-0, ja, aber nicht bloß das Spiel, schon alleine die Wochen davor, diese Kabine und diese Mitspieler, das ist das, was ich schon mal gesagt hatte, also dort saß schon so zur damaligen Zeit, so die Top-Spieler waren schon dabei und wo du wirklich so denkst, in was für einer Welt bist du gerade hier und dann schießt du dein erstes Bundesliga-Tor, jetzt auch nicht gegen so einen schlechten Verein, ja, und so eine schlechte Mannschaft damals, das kannst du nicht beschreiben, aber das ist wie immer so, dass alles, das ganze Schöne geht so schnell vorbei, dann siehst du, okay, abends in der Sportschau, bei einer Bundesliga-Zusammenfassung, auf einmal denkst du so, okay, davor war es Regionalliga, ja, und jetzt ist es Bundesliga, und das ist einfach ein Traum. Wenn du heute die jungen Spieler fragst, da Bundesliga, was ist, aber dieser Weg dahin ist eben, ja, schon brutal, brutal hart, aber das war so, ja, ein Tag, der auch zu denen gehört, die du nie vergessen wirst.
Du hast deine Mitspieler angesprochen damals in Wolfsburg, Kevin De Bruyne, Ivan Perisic, ich glaube, die haben jetzt bei der WM mitgespielt. Ist das irgendwie surreal, dass das mal deine Mitspieler waren?
Das war schon, ich habe es mir irgendwann gesagt, klar, die Spieler kannten mir immer vom Zocken, PlayStation, ja, oder bei FIFA, da hast du die so ausgewählt, weil die relativ gut waren und jetzt sitzt der Real neben dir und sind auch alles nur Menschen und das ist aber nochmal so ein Punkt gewesen, okay, wie, was für eine Professionalität, also das sind nur Menschen, aber das sind eben ja mit besonderen Fähigkeiten und Spieler mit besonderen Fähigkeiten und das war dann so, du hast dich schnell dran gewöhnt, dass du jetzt mit ihnen in einer Kabine sitzt, aber diese Einstellung und wie sie dann an so, ja, an das Leben Fußball als Profi rangehen und das war hochinteressant und deswegen diese Top-Spieler, ja, wo du sagst, gerade die bei der WM waren oder die bei uns an den Top-Vereinen spielen, das ist dann auch wieder diese Kehrseite, bist selten zu Hause, dann ja, kommt immer die Aussage, dafür werde gut entschädigt. Okay, aber es ist Bundesliga, Champions League, Bundesliga, so dann, wo du eigentlich frei hast, Nationalmannschaft, so. Und was die Spieler dann damals abgerissen hatte, ich meine, wir hatten auch ein paar Nationalspieler bei uns, ob das Brasilianer waren oder Ivan Perisic, Kroate und so weiter, was die dann für ein Pensum haben. Die Frage ist, ist es immer gut für den Körper? Wird da dein Körper irgendwann mal nach der Karriere Danke sagen oder dann zahlt das die irgendwie anders zurück. Und das waren eben so Momente, die wirst du nie vergessen. Also mit diesen Spielern mal, wenn du sie jetzt so siehst, ich glaube nicht, dass ich an mich erinnern kann, aber wenn du die jetzt so siehst bei einer WM oder ob sie bei den großen Top-Clubs spielen und du hast mal mit denen zusammengespielt, das ist schon ein Highlight.
27 Bundesligaspiele sind es geworden und darauf kannst du verdammt stolz sein. Wolfsburg und dann Paderborn, dann ging es nach Nürnberg und dann ging es endlich zurück nach Dresden. Du hast ja hier im Nachwuchs gespielt, da hast du den Durchbruch noch nicht geschafft. Wie war denn das? Nimm uns mal mit in den Januar 2017, als du endlich dort warst, wo du eigentlich immer hin wolltest, bei deiner Sportgemeinschaft, wieder zurück in deiner Stadt.
Ja, im Sommer, als der Vertrag in Nürnberg unterschrieben wurde, dann ja, relativ schnell gab es dort auch innerhalb des Vereins ein Ungleichgewicht. Trainer war gegen Sportdirektor, da haben nicht eine Sprache gesprochen und der Verein relativ chaotisch, musste man sagen. Ja, will nicht sagen, dass man es von Nürnberg so kennt, aber richtig Ruhe bekommen sie ja auch nicht in ihren Laden. Aber es war zu dem Zeitpunkt damals so, dass Robert Koch und auch mir schnell mitgeteilt wurde, mit euch planen wir jetzt nicht mehr. Wo ich mir aber die Frage gestellt habe, ihr habt doch aber Ablösesumme an Wolfsburg bezahlt, jetzt hast du hier 3 Jahre Vertrag und also alles seltsam, aber es war so und dann hat man sich relativ schnell nach Alternativen umgeschaut und dort ist der Kontakt mit Ralf Minge schon November, Dezember vorangegangen und hat man sich ausgetauscht, okay, was kann man für ein Paket stricken, was ist vielleicht die Möglichkeit, die Nürnberg dort mit unterstützt, gegen den Wechsel haben sie nicht gesprochen, aber wie ist es vielleicht mit der Bezahlung, okay, was gibt Nürnberg vielleicht dazu zu dem ganzen Paket und wie gesagt, das hat dieses Überwürfnis in Nürnberg hat eigentlich dazu geholfen, dass du die 1,5 Jahre Leihe hier in Dresden machen konntest.
Und Stefan, ich erinnere mich, im Januar 2016, als du dann ausgeliehen wurdest, bist direkt ins Trainingslager gekommen, Marbella, glaube ich, war es, unter Uwe Neuhaus. Er war ein bisschen weiter abseits von der Küste untergebracht. Dynamo hatte Testspiel und du bist auf so einem Feldweg, hast Steigerungsläufe gemacht. Wir Journalisten kamen hatten uns verfahren und kamen über den Feldweg an und da dachten wir, wer hatte da Dynamo-Jacke an? Da hast du gesagt, ich muss noch ein paar Läufe machen, so ein bisschen Trainingsrückstand sozusagen. Daran erinnere ich mich, das war sozusagen dein Einstieg und dann hast ja auch du gleich voll eingeschlagen. Ihr seid dann aufgestiegen, ne?
Das war eine geile Truppe.
Ja, also die Mannschaft, genau, du hast das richtig gesagt. Sie hatten dann schon ziemlich viel, wie soll man sagen, Vorsprung. Es war relativ deutlich, weil diese Truppe einfach, in der du hinzukommen durftest, die war intakt, die haben funktioniert, alleine vorne alle drei, ob das der Eile war, ob das Marv war oder Pascal Testreau, die haben funktioniert und haben abgeliefert und dann macht sie das natürlich auch einfacher. Der Uwe Neuhaus hat gesagt, also wenn du hier Probleme hast, in der Mannschaft anzukommen, dann kommst du in keiner Truppe an, weil das hat gepasst, die war wirklich intakt und das war dann so im Wintertrainingslager, okay, jetzt musst du vielleicht irgendwie oder kannst vielleicht irgendwie noch einen Bruchteil dazu beitragen, dass dieser Aufstieg von dieser sehr, sehr souveränen Drittligasaison, dass du dort vielleicht noch einen Anteil hast. Und dann kann ich mich erinnern, ich glaube, wir haben in Erfurt das erste Rückrundenspiel, wenn mich nicht alles täuscht, altes Steigerwaldstadion, da haben wir, glaube ich, direkt verloren.
Mhm. Oder irgendwie. War winterlich kalt, es war ein furchtbares Wetter und ihr habt verloren und da dachte ich, oh, fängt es jetzt hier an.
Genau, also da wurde die ganze Gemütslage um Dynamo schon wieder relativ unruhig, aber am Ende musst du sagen, ich glaube, 3 oder 4 Spieltage super, in Münster,
in Magdeburg.
In Magdeburg und in Münster
hatten wir, mit dem Ralf Minge.
Genau, also Magdeburg aufgestiegen und dann hattest du noch diese Münster-Spiel, dann hatten wir noch Groß-Asbach oder irgendwie so, waren dann noch ein paar Spiele hinten dran, wo du relativ deutlich und klar dort als Meister eben diese dritte Liga beenden konntest.
10 Jahre ist das jetzt her, wenn du dir das überlegst. Und 10 Jahre ist damit auch dieses eins der rauschendsten Fußballspiele der letzten Jahre her, das Pokalspiel gegen die Dosen. Wie hoch in deinem persönlichen Ranking, bei mir ist es sehr weit oben, wie hoch ist es bei dir unter deinen persönlichen Top 5? Weil kann mir vorstellen, erstes Bundesligaspiel ist auch sehr weit mit vorn. Wo würdest du das Pokalspiel von damals einordnen, den 20. August?
Nein, das kann man schon in diese Kategorie packen mit mit Braunschweig dieses
leckere Spiel. 0-2 zurückgelegen.
Genau, und das Leipzig und das erste Bundesliga-Tor, das ist alles so eine Ebene, wo du sagst, okay, mit der Brisanz, mit all dem, was so davor war, das ist, aber so viel Zeit haben wir heute Abend nicht, alles, was da so auch mit Ralf Rangnick und so weiter abgelaufen ist. Das war dann schon nochmal, ich will nicht sagen Bestätigung oder Genugtuung, aber so, dass sie haben sich dann vielleicht auch einfacher vorgestellt, ja, zur Halbzeitpause 2-0 geführt und dann eben so dieses Duell der Gegensätze war dann schon nochmal krass und dass du da einen Anteil hattest, dass du eben eine Runde weitergekommen bist, das ist natürlich ganz oben mit anzusiedeln.
Lange Karriere bedeutet auch viele Trainer, einige namhafte drunter, Dieter Hecking haben wir schon gehört. Felix Magath, der unter dem du nicht trainiert hast, aber der dich ja praktisch geholt hat nach Wolfsburg.
Und der wollte dich auch im Nachgang, habe ich ja jetzt gelernt, immer wieder holen. Also der Felix Magath hatte wirklich einen Narren an dir gefressen.
Also Tatsache, der hat es dann in der Winterpause, sollte ich zu ihm nach Fulham kommen, aber da hat Dieter Hecking gesagt, das können wir nicht machen, weil sich gerade Bas Dost verletzt hatte. Da gab es nur Ivica Olic und Stefan Kutschko und die hatten keinen Sturm mehr. Patrick Helmes, weiß ich nicht, ich glaube, der war dann wieder schon zurück in Köln. Und da hat er gesagt, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Und dann wollte er mich nochmal nach China holen. Ja, und da dachte ich mir so, boah, ich habe mit ihm telefoniert und er sagt so, kannst nur Hühnchen essen. Ja, aber ob das immer Hühnchen ist, weißt du natürlich auch nicht. Und deswegen, es war alles in Ordnung, aber irgendwas muss er gesehen haben. Und auch jetzt wieder, wo ich ihn getroffen hatte, dass er ist immer noch so Felix Magath, braucht schon Erscheinungen. Viele schimpfen ja, also die Methoden, die er hatte, ungewöhnlich, viel zu hart und, aber ich kenne keinen Spieler, der daran kaputt gegangen ist, ja, vielleicht mental etwas, aber körperlich haben sie es alle geschafft.
Wer war vielleicht der Beste, unter dem du trainiert hast? Wie gesagt, du hattest auch Peter Backhult als Trainer, André Breitenreiter, am Ende jetzt Thomas Stamm, Markus Anfang war dabei, Uwe Neuhaus.
War irgendwo einen Besten zu finden, wird schwer. Ich glaube, diesen Mix aus, boah, ist eigentlich eine gute Frage, wie viele Trainer ich mal erlebt habe, das weiß ich selber nicht. Aber es waren wirklich eine Menge. Jeder hatte so auf seine Art und Weise Vorzüge oder hatte auch Phasen, wo du gedacht hast, boah, jetzt reicht's. Und nein, ich habe dann immer so die mit den Trainern kam ich auch, also klar, ich kam mit Peter Packel gut klar, Thomas Oral gut klar und Dieter Hecking gut klar. Und es waren für mich aber auch den größten Respekt, Dieter Hecking, so wie der, also auch diese Superstars zusammengehalten hat und wie er diesen Mix gefunden hat, okay, also ja, gibt ja doch schon mal den einen oder anderen Spieler, der ein bisschen, wie soll ich denn sagen, aus der Rolle rausfällt und so weiter, die hat er alle immer in ein Boot bekommen und das war eine große Kunst, wie er dort Sachen erstens moderiert hat und wie er es dann auch rübergebracht hat. Und da gilt immer so der größte Respekt. Also es ist eine Mannschaft irgendwo, wenn du 25, 28, 30 Spieler hast, können nur 11 spielen und du musst aber alle irgendwie zufriedenstellen.
Da versuche ich es einfach mal andersrum. Ein Trainer, mit dem du gar nicht klargekommen bist, habe ich einen klaren Tipp. René Weiler in Nürnberg?
Absolut, ja.
Kann man an der Stelle nochmal sagen, du hast es gerade schon angerissen, ne? Du bist nach Nürnberg gewechselt und relativ zeitig war klar, dass er mit dir nichts anfangen kann und nicht nur mit dir nicht. Du hattest mit Robert Koch noch einen Dresdner Kompagnon. Wir hatten dich, erinnerst du dich vielleicht im Live-Talk an die Szene, vergesse ich nicht, wo wir in Pillnitz im Schlossgarten gesessen haben. Und der Kochi praktisch dir einen Videogruß geschickt hat mit dem Gesicht vom René Weiler. Du Stefan, wir treffen uns hinten an den Garagen oder so ähnlich hat er es erzählt.
Also ja, keine schöne Zeit. Jetzt im Nachgang können wir drüber lachen. Wer weiß, wozu das alles gut war. Aber man muss es dann halt immer verstehen. Ja, und wenn dich ein Trainer, der dich vor ein paar Wochen verpflichtet hat, der dich geholt hat, der mit dem Sportdirektor Spiele von dir angeschaut hat, ja, der dir bei der Vertragsunterzeichnung gegenüber sitzt und ein paar Wochen später wird dann auf einmal gesagt, ja, nee, doch nicht mehr, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Und das ist dann alles schon, ja, seltsam. Und dann fängst du an zu hinterfragen, okay, wie und was kam denn zustande? Jetzt im Nachgang bist du schlauer, weil du ja Hintergründe verstehst und weißt, okay, was ist damals schiefgelaufen, auch dort im Verein. Und ja, aber zum Glück ist es so gekommen. Zum Glück war dieser Trainer zu dem Zeitpunkt dort, weil sonst wäre das andere vielleicht nie zustande gekommen.
Das war eine tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren leider nur anderthalb Jahre. Und Stefan Kutschke und Dynamo Dresden haben damals schon wie Arsch auf Eimer gepasst. Und im Sommer 2017, nach wirklich dieser tollen Saison, wo ihr auf Platz 5 gelandet seid, gab es natürlich, du warst mal ausgeliehen von Nürnberg. Die große Frage, können sie ihn jetzt fest verpflichten? Und alle haben gehofft, ich weiß es noch wie heute. War dann selbst im Urlaub und erreicht mich die Nachricht, Stefan Kutschke wechselt zum FC Ingolstadt. Ich habe erstmal laut geschrien und bin erstmal raus aus dem Hotel, erstmal eine Runde ums Hotel gelaufen, weil ich es nicht fassen konnte. Für mich nicht greifbar, nicht fassbar, weil du hier wirklich hingepasst hast und weil das für mich undenkbar war, dass du jetzt ausgerechnet auch zum FC Ingolstadt gehst. Schilder uns mal, wie es für dich damals war. Das war eine harte und brutal harte Situation für dich damals. Ich kann mich erinnern, du hast dich als Konsequenz aus dem Wechsel ja sogar aus den sozialen Netzwerken abgemeldet.
Ja, also das ist, will jetzt nicht zu vorgreifen, aber das wird nochmal interessant in dem Abschiedsfilm. Ja, da äußert sich dann auch nochmal Ralf Minge zu der ganzen Thematik, wie dann ja auch Sachen waren, wie ist denn da was abgelaufen. Wieder muss er braucht ja bloß einen Vertrag unterschreiben. Du hast alles angesprochen, es gab damals eine Leihe, es gab für Stefan Kutschke keine Kaufoption, wie es heute üblich ist. Okay, dass der ausleihende Verein dort einen Deckel drauf hält. Dann war es natürlich so, dass du 16 Tore, glaube ich, geschossen hast, dass sie den 1. FC Nürnberg nicht loslassen wird für 200.000 Euro. Es wurde mir dann gesagt, okay, wir haben hier die Summe, die können wir bezahlen. Ob du Nürnberg damit zufriedenstellst, das glaube ich eher nicht. Dann habe ich aber im Nachgang gesehen, okay, was eine Summe haben wir denn für Moussa Kone bezahlt und dieses Geld für Benjamin Lapa, das war dann schon da, wo ich mir so ein bisschen Fragen gestellt habe, aber wie gesagt, die Sache war, ich glaube, Ingolstadt hat dann 1,8 Millionen bezahlt. Und auch dort bin ich mit allen Sachen nicht so einverstanden, wie es dann rübergebracht wurde. Also für mich ist wichtig, und das habe ich auch dem Ralf immer gezeigt, dass ich diese SMS noch auf dem Handy habe, dass ich dem Ralf mitgeteilt habe, okay, ich möchte hierbleiben, das weiß der Ralf. Und dann hast du natürlich auch einen Berater gefragt, was gibt's Neues vom Ralf? Und irgendwann habe ich jetzt auch mal erzählt, dass du vielleicht immer, und da will ich nie irgendwie eine Schuld von mir weisen, aber als Spieler gar nicht mehr selber entscheiden kannst. Der Berater schaut auch, da werden dir Sachen auch nicht gesagt, weil eine Reihe habe ich gefragt, hat sich mein Berater gemeldet? Da sagt der Ralf so, nee. Und dann hast du deinen Berater gefragt, hast du dich beim Ralf Minge gemeldet? Ja, dem habe ich alles zugeschickt und so weiter. Das ist dann immer, wo ist denn die Wahrheit irgendwo dazwischen? Und Fakt war eins, okay, dass diese Ablösesumme in der Höhe nicht bezahlt werden konnte, sollte, das weiß ich nicht, das will ich niemandem unterstellen, aber auch dort wird im Film nochmal drauf eingegangen und wird sich ausgetauscht. Und dann musst du sagen, also mein Traum war es nicht, dahin zu wechseln und zu sagen, okay, aber für mich war klar, beim ersten FC Nürnberg geht es nicht weiter. Und vielleicht haben sie dieses Pferd ausgespielt. Man hätte jetzt noch sagen können, okay, du stellst dich in Nürnberg wieder vor, gehst da so lange nicht zum Training, bis die Summe dort unten angekommen ist, wo Dynamo Dresden jetzt ankommt. Ja, und dann sagst du dir aber immer, willst du so einen Spieler bei deinem Verein haben? Also wenn das hier einer machen würde, da würde ich durchdrehen. Ja, wenn jetzt einer hier unbedingt weg will und kommt dann nicht zum Training. Aber das ist immer so ein bisschen ja das Thema. Wie gesagt, im Film wird das nochmal angesprochen. Und dann ist das, wie es abgelaufen ist, hart, glaube ich, für alle Beteiligten gewesen, ohne dass da irgendwie jetzt jemandem die Schuld zugesprochen werden sollte. Aber es hätte mich damals schon gefreut, wenn man den Wechsel so transparent offen gestaltet hätte, wie es dann am Ende auch war.
Denn dadurch, dass es eben so immer waberte und jeder so ein bisschen selbst was reininterpretiert hat, kam es natürlich dann zum 14. Oktober 2017. Du wirst dich daran erinnern? Erste Rückkehr mit dem FC Ingolstadt nach Dresden, 14.24 Uhr. Einwechslung. Für Alfredo Morales wirst du reingebracht. Und dein damaliger Trainer, ich glaube, es war Stefan Leitl, hat dir die komplette Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Tat weh.
Ja, war der Untergang. So, das muss man so ehrlich und hart sagen. Das war das Schlimmste, was hätte passieren können. Hab das auch schon mal gesagt, okay, andere hätten vielleicht gesagt, du, ich hol mir eine gelb-rote Karte, ich bin an dem Tag krank, hey, jetzt musstest du es durchziehen, das hat nichts irgendwie damit zu tun, ach, das guckt ihr den an, jetzt stellt er sich da noch hin, aber die Spiele davor habe ich, glaube gespielt und früh war das auch so, der Trainer präsentiert die Aufstellung. Für mich hat, glaube gespielt Dario Lescano, ja, und Stefan Leitl hatte die Eigenschaft, dass er alle Spieler immer mit dem Nachnamen nur an den Flipchart geschrieben hat und dann fing er eben vor einem Sturm an mit LE und ich dachte mir, aber ich werde mit K geschrieben. Ja, also bin davon ausgegangen, dass ich von Anfang an spiele und dann kam das eben zu dem Punkt oder zu der Einwechslung, wo ich dir auch ehrlich sagen muss, wir haben uns sogar vom K-Block, glaube ich, warm gemacht, zweite Halbzeit, wenn mich nie alles täuscht. Da habe ich überlegt, ob ich mich überhaupt einwechseln lasse. Also der kann jetzt da meine Nummer zeigen, wie er will, aber ob ich ja überhaupt zur Bank laufe, das, also habe ich, muss ich sagen, das erste und einzige Mal in meiner Karriere wirklich gedacht, machst du das jetzt? Und dann war es aber so, dann willst du dich auch nicht, was du immer predigst, ja, über die Mannschaft stellen, aber diesen Gedanke gab es in dem Zusammenhang wirklich. Und dann war es eben der besagte Zeitpunkt, dass die Einwechslung in dem Spiel kam und dann all das, was passiert ist, könnte ich zum Beispiel auch niemanden übel nehmen, weil wenn ich mich in die andere Lage reinversetze, dass jetzt dort unten einer ist, der hat immer erzählt, der will hier bleiben, der hat dann in dieser Zeit abgeliefert und jetzt geht er nach Ingolstadt. So, das kann ich niemanden übel nehmen, war aber damals so, wie es ist.
Hätte ich dir gesagt, 9 Jahre später feiern dich 32.000 und du kriegst eine eigene Choreo zu deinem Abschied. Hast du gedacht, naja, so eine schöne Meise.
Ja, wahrscheinlich.
Aber, ich habe mir sagen lassen, du hast auch in Ingolstadt immer die Dynamo-Fahne hochgehalten. Also das Kennzeichen, das Autokennzeichen hatte immer was mit Dresden oder Dynamo zu tun. Im Spind hing immer irgendein Logo. Also das Dynamo-Herz, das verliert man ja nie, bloß weil man jetzt mal woanders hin wechselt.
Nee, die konnten es nie richtig.
Die müssen sich auch ein bisschen für verrückt verklärt haben, oder?
Ja. haben sie vielleicht, oder die haben darüber gelacht und die konnten so das nie verstehen. Und da will ich mich nicht als der Überfan hinstellen oder der mich irgendwo woanders beweisen muss, sondern das war einfach naturell. Da kam der erste Sticker an den Spind, so dann kam er dort wieder eine Postkarte oder eine Autogrammkarte von zu Hause, ob der Kreuz mir eine geschickt hat und. Das kommt dann eben hin. Und im Kennzeichen hast du es auch gesagt. Und irgendwann haben die so gesagt, boah, ja, okay, dort Dynamo. Und das ging denen dann schon irgendwann so ein bisschen auf den Keks, ja, weil du wolltest immer wissen, okay, wie haben sie gespielt, was ist da passiert, ja, war es dann an der Liga und wie sie es gesehen haben oder wie sie mich da vielleicht darüber oder geurteilt haben, das ist mir relativ egal, aber die konnten bestätigen, dass ja, Dynamo Dresden dort weiterhin immer eine Rolle gespielt hat und der Thomas Ohre war es, glaube ich, der hat dann irgendwann mal gesagt, du gehst mir mit Dynamo Dresden richtig auf den Sack, so, weil das hat denen irgendwann gereicht, das war, ja, war halt so und habe ich mir dann aber nie irgendwo mal Gedanken gemacht, dass es anders lassen sollst.
Aber man muss dazu sagen, das klingt ja jetzt so, als wärst du dort ein bisschen ein Außenstehender gewesen. Du warst auch Kapitän des FC Ingolstadt in der Zeit. Was hast du in den Jahren, 5 Jahre waren es am Ende, ne? Und war ja auch ein langer Vertrag, den du auch durchgezogen hast. Was hast du in der Zeit über Führung gelernt und auch über dich selber?
Ja, wie schnell alles gehen kann, das hast du nicht gesundheitlich, sondern von der anderen Rolle gemerkt, okay, jetzt einmal bist du gefeiert und auf einmal ist es kritisch. Ja, du hast unten viel gelernt, umzugehen mit Sachen, die eigentlich hätten nicht eintreten sollen, wie ein Abstieg in der Relegation mit der Mannschaft damals, die der FC Ingolstadt hatte, die aus der Bundesliga kam und dann hast du ganz viel gelernt, auch okay, demütig wieder zu arbeiten, okay, wie kannst du dich entwickeln? Und dann, ja klar, Trainer haben mir dabei geholfen, eben so zu einer Person zu reifen, ob das damals auch Jeff Saibene war, ja, oder von Michael Henke, der dann als ewiger Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld und da mitgelaufen ist, hat zweimal die Champions League gewonnen und du saugst viel auf aus Erfahrungen, okay, wir haben andere Sachen gehandhabt, nicht, dass du sie kopieren willst, sondern zieh für dich das Wichtigste raus, wie könntest du Sachen für dich machen und das Ganze ein bisschen in den ganzen Kosmos mit einfließen lassen, so, was könnte denn vielleicht für dich sinnvoll sein und ja, klar, gut, klar gekommen bin ich mit auch Thomas Ohrer, das stimmt, weil dann eben diese Tugenden gefordert waren oder er hat sie gefordert, die mir in die Karten gespielt haben, was meine Stärke auch im Fußballspiel war. Ja, also dass jetzt 8 Übersteiger oder direkte Freischüsse, dass es nie zu meiner Kerndisziplin gehört hat, okay, damit kann ich leben, aber es waren eben andere Attribute, die dich ausgezeichnet haben.
Du hast vom Untergang gesprochen, jetzt will ich nicht pathetisch werden, 5 Jahre später gab es die Auferstehung. Du bist nach Dresden zurück und du bist auch wieder angenommen worden. Fußballgott, Identifikationsfigur, Gesicht des Vereins, Gesicht der Mannschaft der letzten 2-3 Jahre auf jeden Fall gewesen. Hast du eine Erklärung, wie dir das gelungen ist?
Die Erklärung, das habe ich schon gesagt, die können nur andere geben. Also über einen selbst zu sprechen, ich glaube, das fällt jedem schwer. Spätestens, wenn es immer darum geht, ja, nenn mal deine Stärken und Schwächen.
Ja. Hat doch Felix Mack hat dich gefragt, ne? Der hat doch im Tee gerührt und hat gesagt.
Das war so unser Begrüßungsgespräch. Ja. Was denkst du, warum ich dich verpflichten will? Ja? Nenn mir mal deine Stärken und Schwächen. Naja, und irgendwann fällt dir nichts mehr ein und es kommt aber von der anderen Seite nichts zurück. Und er guckt dich nur an und rührt in seinem Teeglas. Ist kein schöner Moment. Nein, wie kann man sich das erklären? Klar, es gab damals den bitteren Abstieg, Relegation Kaiserslautern, wissen wir, obwohl ich eigentlich noch aufgrund des Hinspiels gedacht habe, okay, also zu Hause irgendwie schießt diese Mannschaft ein Tor, auch wenn ein halbes Jahr kein Spiel gewonnen wurde. Ja, gab es nochmal einen Trainertausch, Capretti kam dann. Was ist passiert? Also spätestens da, wo Kaiserslautern den Trainer gewechselt hat, als sie sich nochmal Schuster geholt haben und ich glaube, dann war dieses Spiel in Sandhausen, wo ja auch selbst die Spieler das so ausgerufen haben, das wird das Spiel, was darüber entscheidet, okay, in welche Richtung das geht. Ja, und jetzt dann so einen Auftritt damals zu sehen, und hat man trotzdem die Hoffnung gehabt, und ich glaube, das hat jeder, der es mit Dynamo hält, also ein Heimspiel gegen Kaiserslautern, das kriegt man schon hin. Und dann kam es eben, wie es kam, mit allem, was dazugehört. Und ja, damals die 5 Jahre in Ingolstadt waren zu Ende. Das war auch klar, dass es dort unten nicht weitergeht, von beiden Seiten. Dann hatte ich noch die Möglichkeit, okay, in Karlsruhe was vorzuführen. Aber ich habe gesagt, okay, wenn es irgendwann nochmal die Möglichkeit geben sollte, und ohne zu viel zu verraten, auch der Ralf wird bestätigen, dass es in den 5 Jahren danach, also wir haben jedes halbe Jahr telefoniert, wie können wir irgendwie was stricken. Also hat sich dann lange gezogen, ja, wie können wir das irgendwie wieder, ich will nicht sagen korrigieren, aber wie können wir das Ganze eben wieder so in Einklang bringen, dass es eben passt. Und die Möglichkeit gab es dann über Christian Walter und Ralf Becker, die damals die Tür aufgestoßen haben. Und ja, dann gab es auch das Gespräch mit dem Herrn Capretti, ja, wie er Fußball spielen lassen will. Ja, alles interessant, ja, aber das ist jetzt eine Relegation, und ich glaube, in dieser Relegation, in den beiden Spielen, da ist meine Meinung, die kann auch völlig falsch sein, das ist völlig in Ordnung, aber ich glaube, da bedarf es andere Elemente.
Und trotzdem warst du ja dann der große Hoffnungsträger, das muss man einfach sagen. Tino hat es jetzt gerade gesagt, du hast dir relativ fix die Sympathien der Fans zurück erarbeitet, zurück gekämpft. Mit deiner Rückkehr war vieles verbunden. Und trotzdem, bis es dann zum großen Erfolg kam, bis zur Rückkehr in die zweite Bundesliga, hat es eben 3 Jahre gedauert. Also mussten wir Meppen mitmachen, da hätte ich auch gerne drauf verzichtet. Dann kam die verschissene Rückrunde 2024, wo alle gesagt hatten nach der Hinrunde, ja, was soll denn da noch schief gehen? Klar, vielleicht haben es alle zu zuckersüß gemacht. Und dann bedarf es halt dieser dritten Saison in der dritten Liga, wo ihr es dann endlich geschafft habt und ihr und du dir auch diesen Traum erfüllt hast.
Ja, also es wäre schön, wenn wir von diesem Traumaufstieg von dritte in zweite Liga erstmal lange Abstand haben, aber ich glaube, diesen Traum hatten alle, denn wo wir unseren Verein sehen, das ist in dieser zweiten Liga und eben nicht in Liga 3, das wissen wir auch. Wir wissen aber auch, wie schmal der Grat ist, ja, wieder zu pendeln, diese Fahrstuhlmannschaft zu werden. Du hast diese Saison angesprochen, ja, mit Markus, als wir dann eine schlechte Hinrunde gespielt haben, dafür eine sehr gute. Es bedarf eigentlich bloß noch einen Sieg in Meppen. Und dann sind wir durch und alles lief darauf hinaus. Es war, glaube ich, irgendwann ein Abendspiel.
Das letzte Montagabendspiel.
Okay, letzte Montagabendspiel, genau. Und es lief ja alles nach Plan. Du führst zur Halbzeit 1-0. Aber auch da habe ich schon mal gesagt, es war ein komisches Gefühl. Also all das, was so dazu kam, Parky kriegt eine gelb-rote Karte, glaube, weil er die erste nicht gesehen hat. Da stand er irgendwie im Rücken zum Schiedsrichter oder irgendwas war. Zweite gelbe Karte bekommt er, glaube ich, für sich vor den Freistoß stellen oder irgendwas mit Einwurf. Irgendwas war. Und dann nahm alles so seinen Lauf. Und da hast du auch schon eine Anspannung gemerkt in der Halbzeitpause in der Kabine. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Also das gehört auch dazu, ja, auch in dem Spiel habe ich im Nachgang erfahren, gab es Spieler, die eigentlich hätten nicht spielen wollen, ja, das, aber das ist dann, ist jetzt werden alle sagen, hä, wie kann das passieren oder wie kann das sein? Darauf muss man sich doch freuen. Da kommt dann aber eben auch die psychische Komponente dazu, dass nicht jeder dafür gemacht ist, okay, was könnte dich denn da erwarten? Aber dann hat das Spiel so seinen Lauf genommen, wie es hätte schlimmer eigentlich nicht gehen können. Und das war so der erste Schlag in die Magengrube, den du bekommen hast nach dem bitteren Abstieg Lautern, nach der schlechten Hinrunde unter Markus Anfang. Okay, dann ging es in die nächste Saison rein. Eine überragende Hinrunde gespielt. Ich glaube, du hast den Schwung mitgenommen gehabt aus der Rückrunde. Klar, und dann weiß ich noch, wir sind im Trainingslager, wir haben die Testspiele gegen Magdeburg, wir haben die Testspiele gegen Kaiserslautern, die du ja wirklich, also ihr wart ja beide dabei, bestätigen könnt, du hast die ja dominiert und dort sind alle schon zu dir gekommen, ach, das wird, also wenn ihr nicht aufsteigt, dann muss es mit dem Teufel zugehen. Und ich glaube, genau das war der Fehler, dass man, ich will nicht sagen, aber es wird an die Spieler herangetragen, das ganze Umfeld, so eine Euphorie, wenn selbst die anderen Mannschaften zu dir kommen und du machst jeden Tag die Zeitung auf oder Social Media, siehst du, ach ja, das sind die Besten und es wird schon alles so, laufen.
Was machen wir Pfingsten?
Also das ging ja, glaube ich, schon dann im Februar oder März wurde schon diskutiert, okay, wie feiern wir einen Aufstieg? Boah, das ist dann schon ein Brett, weil gespielt werden muss es erstmal. Und das ist ähnlich wie beim Elfmeter, da drüben stehen auch noch 11 andere Jungs oder Männer, die natürlich auch Spiele gewinnen wollen. Und dann war es so, dass das Heimspiel, das du danach natürlich gehofft hast in der Saison, in der zweiten Saison mit Markus, dass es irgendwie noch reicht, den sie dann rausgehauen hatten, wo dann Ulf und Scholle, glaube übernommen hatten die letzten Spiele. Und dann will ich gar nicht von irgendwie Genugtuung sprechen, dass du dann gegen das Erzgebirge noch den Pokal geholt hast. Ja, aber das ist eben so ein Punkt, das war frustrierend. Und da muss man dann aufpassen, dass du nicht deine Glaubwürdigkeit verlierst, weil mit dem Gewinn des Sachsenpokals war die Saison nicht vergessen. Also das gehört auch zur Wahrheit. Und dann war es eben so, dass auch wir uns zusammengesetzt haben, gerade im Mannschaftsrat, alle, die noch so zusammengeblieben sind, und uns auch mal reflektiert haben, was haben wir denn für Fehler gemacht? Und da muss ich sagen, haben wir in den ersten beiden Jahren schon Fehler gemacht. Viel war ich mit Haube im Austausch. Lazo kam dann dazu und Claudio Kammerknecht, das waren dann Jungs schon, die länger dabei waren. Okay, wir haben Gruppen, dann will ich nicht mal sagen, aber wir haben die Unzufriedenheit, Spieler, die nicht gespielt haben, zugelassen und das war eben fatal. Und wenn dann einmal so ein Drive reinkommt, da der spielt nicht und es finden sich Gleichgesinnte, das war nun leider mal so, dann hast du keine Chance. Und das ist das, wo wir draus lernen mussten, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen dort unten, und das betone ich immer wieder, einen sauberen Kern, eine gute Geschlossenheit, dass wir es eben schaffen, so sauber zu sein und uns untereinander auch was zu gönnen. Und da haben wir wieder das Thema von der Nationalmannschaft. Ja, ich glaube schon, das könnt ihr besser beurteilen als ich, dass man gesehen hat, dort unten, die letzten beiden Jahre, zweieinhalb Jahre, dort unten stand eine Mannschaft auf dem Feld. Und ich glaube, das spiegelt es immer wieder. Und wenn du das über die Jahre hältst, dann kannst du auch was erreichen.
Du hast das angesprochen, wie ihr euch als Mannschaftsrat zusammengesetzt habt, aus den Fehlern gelandet. Ist das ein bisschen auch die Geburtsstunde von Kutschis Garten geworden? Das ist ja so ein bisschen sinnbildlich, dass der ein oder andere Neuzugang zur Integration bei dir einen Abend, einen Nachmittag im Garten verbracht hat und damit er besser hier in Dresden ankam.
Ich glaube, das war nur Konrad Faber, aber der preist das immer so hoch an, als würde ich das mit ihm machen. Der tut halt auch so, das wäre unser Garten da wieder große Garten, aber überhaupt nicht. Da steht einfach bloß so ein einfaches Trampolin drinne und
was wiederum aber gut zum Conny Faber passt, oder? So ein Trampolin so, ne? Da.
Das hätte der 24 Stunden bedienen können, aber der Claudio Kammerknecht, da waren wir in der Familie auch überrascht, oder besser im Freundeskreis. Das ist einer, der kann jede Sportart. Und das hat uns da vielleicht mal ein bisschen am Rande, aber der kann einfach jede Sportart. Also der konnte Tischtennis, also alles, was du mit ihm machst, das konnte der. Und jetzt haltet euch fest, steht er bei uns, geht auf das Trampolin drauf, hat ein bisschen mit den Kindern gespielt. Und die Kinder waren raus und hat der Hände in Hosentaschen und auf einmal geht der Rückwärtssalto, Vorwärtssalto, Schraube mit Hände in Hosentaschen. Und da haben wir gesagt, sag mal, also, irgendwann ist er mal gut. Ja, da hat uns dann seine Freundin erklärt, die Clara, dass der früher mal Turm gemacht hat. Ja, da holt die, dann holt die Fotos raus, wie der irgendwo am Baum da früher geturnt hat. Und wir haben uns gedacht, also das mal so ein bisschen als Randeffekt. Also der konnte wirklich alles. Und das hat uns Mitspieler provoziert.
Ist eine gepflegte Bemerkung von Tino und mir, dass wir immer gesagt haben, Claudio Kammerknecht kann tatsächlich alles. Auch auf dem Platz hat er verschiedene Rollen gespielt, auch kurzzeitig mal Torhüter. Das ist dann schiefgegangen, aber ja, war auch so eine. Bereust du irgendwas, wenn du jetzt zurückguckst auf deine Karriere? Gibt es irgendwas, wo du haderst oder bist du mit dir komplett im Reinen?
Ja, was ich nochmal anders, also wenn mich Leute fragen, wie siehst du deine Karriere, würdest du alles nochmal genauso machen? Dann würde ich schon fast sagen, ja, vielleicht zwei Sachen klar. Wie hätte man den Wechsel, damals Dresden-Ingolstadt, wie hätte das anders ablaufen können? Die Frage wäre, würde man dann jetzt so hier sitzen? Wärst du dann die Zeit bei Dynamo Dresden gewesen? Oder wärst du so, hättest du das mit Dynamo Dresden erreicht? Das weiß man alles nicht. Am Ende musst du sagen, die Entscheidungen, die du getroffen hast, haben zu dem geführt, so wie es jetzt ausgegangen ist. Und dann habe ich nur die zwei Punkte, wo ich sage, okay, diesen Wechsel, also über Nürnberg nach Ingolstadt, das hätte ich gerne anders gehabt. Und es war vielleicht auch ein Fehler damals, sich von Wolfsburg ausleihen zu lassen nach Paderborn, einfach nur um getrieben vom Berater mehr Spielzeit zu bekommen, noch gieriger zu werden, okay, was willst du noch mehr? Und eigentlich hat Dieter Hecking gesagt, Stefan, bleib hier, wir spielen drei Wettbewerbe, also wir spielen im Pokal, wir spielen in der Bundesliga und wir spielen europäisch. Du kriegst deine Minuten, aber du wirst ziemlich schnell gierig, du willst schnell mehr. Und das ist auch ein Tipp, was ich den jungen Spielern vielleicht bei uns mitgebe, nehmt lieber noch ein Jahr mit irgendwo, dass ihr dazu lernt und so weiter. Und was passiert in dem Jahr, wo ich mich ausleihen lasse? Klar, Paderborn, wir steigen ab, obwohl wir am vierten Spieltag als Tabellenführer nach München gefahren sind. Das war auch nicht so schlecht. Und haben nur 4-0 verloren. Das war zu der Zeit noch okay. Und dann war es so, dass du abgestiegen bist mit Paderborn und Wolfsburg spielen dann gegen Real Madrid, gewinnen den DFB-Pokal und Co. Das sind alles so Sachen, die kommen erst im Nachgang. Grundsätzlich bin ich hochzufrieden mit dem, was unterm Strich rauskam. Aber wenn du mich so fragst, die zwei Marke, die gab es in meiner Karriere.
Cristiano Ronaldo wurde neulich von einem Journalisten gefragt, was der schwerste Teil in seiner Karriere so gewesen sei. Da sagte er, die Arbeit mit den Journalisten. Was war dein schwerster Teil der Karriere?
Wir erwarten jetzt eine andere Antwort als die von Cristiano Ronaldo.
Sei ehrlich, aber antworte was anderes als Cristiano Ronaldo.
Ja, also ihr wisst ja auch, dass ich dann immer das beste Verhältnis hatte und das sei aber dahingestellt und ich glaube, da wissen auch alle, wie das gemeint ist. Aber was war so, das Schwerste ist immer so eine Eigenmotivation zu finden, okay, ziehst du das durch? Viele sagen, okay, heute mache ich es nicht, heute den mache ich dann später, okay, aber immer so an dem Tag, diese Eigenmotivation zu haben, okay, dich immer wieder so hochzufahren, so dafür zu brennen. Dann viele sagen, aber muss es denn nicht selbstverständlich sein? Ja, aber du brauchst dann auch gerade in Phasen, wo es nicht läuft, eine Motivation, die, wenn du dann vielleicht eine Verantwortung hast, auch gegenüber Familie, klar, es gab auch die Zeit, wo du noch alleine warst, aber diese Eigenmotivation zu haben, ich glaube, das ist die größte Hürde für mich gewesen, neben der Arbeit mit den Medienvertretern.
Aber ja, weil du das schon gerade gesagt hast, die Medien. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, wenn du den Namen Stefan Kutschke zurufst oder zuraunst, dem du gleichgültig bist. Also ich glaube schon, dass du jemand bist, entweder man mag dich, du bist auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben, vor allem hier im Dynamoland, logisch, Fußballgott. Und dann würde ich mal behaupten, der ein oder andere Gegenspieler von dir, den du vielleicht zugetextet hast, wird jetzt nie unbedingt das Bravo-Poster von Stefan Kutschke ganz oben im Spind haben und möglicherweise in dem einen oder anderen Flecken von Deutschland, ich würde jetzt mal das Erzgebirge tippen, das Westerzgebirge, bist du jetzt auch nicht der Fußballer des Monats.
Nee, aber das ist ja auch so ein Thema. Ich wollte immer so sein, wie ich bin, so wie, mich Familie und Freunde kennen, da musste ich mich eigentlich nie vorstellen. Natürlich wird es auch im Dynamoland Leute geben, die sagen, zum Glück, aber es ist alles in Ordnung und da geht's gar nicht. Bist du bei allen beliebt oder können dich alle leiden? Mir ist es tausendmal lieber, mir sagt einer ins Gesicht, pass auf, für mich bist du ein Arschloch, ja, aber es ist völlig in Ordnung. Da komme ich damit tausendmal besser klar, als wenn dir vorne rum das erzählt wird und hintenrum kommen die Messer in den Rücken geflogen. Also okay, damit habe ich so mein eigenes Problem. Man muss nicht immer ja Fan von Stefan Kutschke sein, also sondern man kann auch sagen, okay, das Ganze kritisch sehen, das ist doch völlig normal. Also ich bin jetzt auch nicht von jedem Fan und mache das und das, aber du sollst dann schon eine klare Meinung haben, okay, kann ich den leiden oder kann ich ihn nicht leiden? Und das müssen die Leute doch am Ende selber entscheiden. Mir war immer wichtig, und das habe ich auch am letzten Spieltag gesagt, wollte so sein, wie ich bin. Die einen können damit oder kommen damit klar oder konnten damit klarkommen und andere wiederum nicht. Und aber sich Gedanken darüber zu machen, boah, wie denkt der über mich oder wie denkt der über mich, irgendwann wird es dir gleichgültig, weil allen gerecht werden kannst du eh nie.
Du hast immer betont, wie wichtig deine Mutter für dich ist. Sie hat dich gepusht und sie ist selbst natürlich auch großer Dynamo-Fan. Gibt es eine Sache, die sie dir mitgegeben hat, die dich bis heute trägt?
Ja,
die schwierigen Fragen haben wir fürs Schluss aufgehoben.
Nee, überhaupt nicht. Eigentlich ganz viele Sachen mitgegeben, die, also meine Mutter alleinerziehend, ich habe noch einen älteren Bruder, ja. Also, dass die zwei Jungs doch noch was werden, okay. Die hatten viele in der Nachbarschaft schon gesagt, das wird nichts, aber das hat sie hinbekommen. Und was es dann dennoch heißt, okay, in vielleicht in Scheidung von einem Ehepartner, zwei Kinder großzuziehen, nebenbei noch sich weiterzubilden, damit irgendwann mal vielleicht besseres Geld verdient werden kann für die Familie. Also diese Zielstrebigkeit und dieses, ich sag mal schon, diese Ausdauer und Durchhaltevermögen, das waren Sachen, wo ich sage, boah, Hut ab, als Mutter dann so zwei Kinder großzuziehen und das wissen alle Mütter, hoffentlich müssen sie nicht die Kinder alleine großziehen, aber die Fälle gibt's nicht mehr, da kannst du nur einen Hut ziehen.
Wir haben deine Family natürlich, das ist dann auch im Film zu sehen, gesehen, aber gerade bei dem Moment bei der Choreo, die sehr, sehr gerührt waren, das um es mal milde auszudrücken, als sie das gesehen haben. Deine Familie ist dir brutal wichtig, das hast du auch in der Rede gesagt, Mutter haben wir gerade erzählt, aber auch deine Tochter und deine Frau. Man sagt immer so schön, ihr Fußballer, ja, seid privilegiert, ihr kriegt einen Haufen Kohle, aber so eine Familie macht ja auch viel mit. Wir müssen das jetzt nicht nochmal alles aufrollen, aber gerade deine Familie hat ja eine Menge mitgemacht, auch in deiner Karriere, auch gerade in den letzten Jahren. Was schuldet man als Fußballprofi einer Familie, der man doch auch ein bisschen ungewollt ein bisschen was zugemutet hat?
Also, du sprichst es eigentlich schon richtig an. Du machst ja Sachen nicht bewusst, um Familie vielleicht irgendwo in Verruf oder Schaden zuzufügen oder in Verruf zu bringen. Aber ich glaube, so ohne den Rückhalt Mutter, Schwiegermutter, Frau wären Sachen gar nicht aufgegangen. Und ich glaube nicht, dass wir dann heute noch diskutieren würden über den 17. Mai, sondern da hättest du irgendwann gesagt, brich ab, mach eher Schluss. Also wir wissen, die müssen auch nicht drüber reden, ob das Fitnessstudio war, ob das Briefe waren und was alles am Ende so rausgekommen ist. Die Momente gab es doch immer wieder. Die Leute, die mich aber kennen und die lange mit mir zu tun haben, und da reden wir jetzt nicht von 3-4 Jahren, die mich irgendwo mal aufgeschnappt haben, die wissen, wie der Stefan Kutsch getickt, und das sind Leute, die mich eben länger schon begleiten. Und das sind wir wieder bei dem Thema, alle anderen, die sich dann ein Urteil bilden. Klar, mache ich heute über Social Media und. Viel schöner ist doch, als kommt einer zu dir und sagt, du, pass auf, Jens, graue Hose, geht eigentlich gar nicht, aber weil du es bist, die sieht mega aus. Aber das nur als Beispiel. Es geht doch mal, sich die Meinung ins Gesicht zu sagen, ohne dass man am Ende dann beleidigt ist. Okay, dann ist es so. Damit muss man dann eben klarkommen. Aber natürlich eine Schuld, eine Bringschuld sogar zu haben, du hast schon eine Verantwortung gegenüber deiner Familie. Und wie gesagt, also bei beiden Fällen, die ich gerade angesprochen habe, also wenn du dann mal unterwegs bist, ja, guck mal hier, kommt die Familie von dem, aber das Thema haben wir aufgerollt, haben wir auch abgehakt, aber dass da das alles so abgelaufen ist, alles okay, aber dann sagst du dir, ist es das alles wert, was so um deine Person mit deiner Familie passiert? Oder hättest du es nie vielleicht auch, ja, ruhiger haben können, also irgendwas anderes machen und nicht diesen Fußball. Und nee, du brauchst einen festen Bereich, so einen inneren Kreis, ob das jetzt hier ganz eng die Familie ist, ob das der enge Freundeskreis ist, also wirklich enger Freundeskreis, nie Leute, die du bei Roland Kaiser mal siehst oder sonst wo, sondern also halt wirklich enger Freundeskreis, und das ist wichtig. So, und die müssen dich so nehmen, wie du bist. Und wenn das akzeptiert und gewollt ist, so, dann kannst du dich auf die Leute verlassen. Und die stehen eben doch da, wenn es dann mal nicht so läuft. Und das hat mir die Zeit, wo es unschön war um meine Person, gezeigt, dass ich mich auf die Leute immer verlassen konnte.
Die hast du ja auch in deiner Rede erwähnt, damals am 17. Mai, dass dir dieser Inner Circle so, so wichtig ist. Lass uns über die Gegenwart reden und über die Zukunft. Tino, Gegenwart sind seit heute, dürfen wir sagen, 11 Neuzugänge,
oder? 11 Neuzugänge. Wobei es nicht ganz stimmt, wenn wir ganz ehrlich sind. Keller, Wagner, Sterner sind ja drei, die in dieser fantastischen Rückrunde schon dabei gewesen sind. Konnte der Verein jetzt fest verpflichten. Wie siehst du die Mannschaft aufgestellt? Es ist ja eine gewisse Euphorie, hast du auch schon gesagt, jetzt da. Und es ist ja auch vieles aufgegangen für uns jetzt als den Verein eng Begleitende und trotzdem Außenstehende, wo wir sagen, na Mensch, Keller und Wagner, das ist ja schon eine ganze Menge. Das hätten wir jetzt so nicht erwartet.
Was habt ihr noch für Wünsche?
Ich glaube, Bobzi ist noch offen. Wenn du noch mal den Garten für Bobby aufschließen könntest. Das
Nein, ist eine gute Frage. Du hast es gerade gesagt. Ich glaube, dass die Mannschaft, also dass viele Wünsche, nicht bloß von euch, ich glaube, Wünsche von den damaligen Mitspielern, ja, und auch die vom ganzen Dynamo-Land, von den ganzen Dynamo-Fans, waren natürlich, okay, wie kann man schaffen, diese Mannschaft so zusammenzuhalten, die in der Rückrunde so funktioniert hat. Und deswegen war das schon, was Sören gemeinsam auch mit Thomas, was sie so und in Verbindung mit Stefan Zimmermann, was sie da so möglich gemacht haben an diesen Spielern oder an diesen Transfers. Und klar, kann man jetzt überreden, du hast eine Investition, die du jetzt tätigen musst. Und natürlich haben diese Spieler bei uns geliefert, aber wir hoffen mal, dass wir dieses Geld, was wir jetzt investiert haben, dass wir das nicht jedes Jahr wiederholen müssen, sondern dass du dir jetzt aufgrund dieser Personalien mal dort ein festes Gerüst so baust, dass du sagst, okay, an diesen Spielern hast du jetzt mal 2-3 Jahre Freude und kannst dich mit diesem Verein etablieren. Also die Euphorie ist groß und das Träumen ist auch groß, aber was immer an erster Stelle stehen sollte, und das Sören hat es gesagt, sind immer 40 Punkte Klassenerhalt. Das schwierige zweite Jahr, und da bin ich jetzt nie irgendwie um die Ecke gekommen mit irgendwelche Floskeln hier dreschen und ja, jeder erzählt das Gleiche, aber es ist so, wir wissen alle, wie schwer es ist. Dieses Jahr vielleicht irgendwo eine Saison, wo du nichts mit dem Abstieg zu tun hast und sich etablieren, mal 3-4 Jahre was aufbauen, ja, in Fernsehgeldern steigen, dieser Mannschaft so ein Gesicht geben, okay, dass du keine 13 Neuzugänge hast, 11 und dann vielleicht kommen ja welche zu oder 14 oder 15, sondern dass es eben die bleiben, dass man das runterschraubt auf eine ganz geringe Zahl und nur noch punktuell verstärkt. Und dass du dann hier nicht mehr dieses Image hast, Fahrstuhlmannschaft hin, her.
Du hast gesagt, Dynamo ohne Drama geht eigentlich nicht. Du wärst also zufrieden mit einer langweiligen 8. bis 12. Platz-Saison?
Ja, jetzt bin ich ja Außenstehender, kann mir das angucken. Jetzt brauche ich kein Drama mehr, obwohl das Drama jetzt nicht immer schlecht war. War schon schön, wenn es dann am letzten Spieltag noch um was geht. Und wenn das dann nicht hier so, so ein locker Kick ist, wo keiner mehr so richtig Interesse hat. Aber nein, mein Wunsch wäre natürlich, ja, schnellstmöglich Klassenerhalt und fernab von allen Träumen, die man irgendwann mal hat. Das, ich glaube, wenn wir das als Verein, als Ganze, als alle, die es mit Dynamo Dresden halten, das uns wirklich sukzessive vorzuarbeiten und mal über Jahre jetzt, ich will jetzt nicht von 10 oder 15 Jahren sprechen, aber schon, dass man sich etabliert in der Liga, und das sollte an oberster Stelle stehen. Und auch diese Saison, egal wie Neuzugänge jetzt aussehen, sollte immer das Ziel der Klassenerhalt sein und nichts anderes. Ich weiß aber auch, wie schnell die Euphorie ausbricht. Wir wissen aber auch, es kann ja auch passieren, der Start ist nicht so gut. Ja, DFB-Pokal, ja, was kann passieren? Entscheidend sind immer die 11 Jungs, die unten auf dem Rasen stehen. Die entscheiden über die ganze Gemütslage hier bei uns.
Und wer übernimmt deine Rolle? Also ich würde auf Niklas Hartmann jetzt mal tippen, der auch im Film ja vorkommen wird, der vor kurzem 30 geworden ist, der ein ganz anderer Typ ist als du. Ihr versteht euch super. Ich glaube, das war auch klasse als Außenstehender, mein Eindruck in der Kabine, so zwei unterschiedliche Typen dort im Mannschaftsrat zu haben. Ich finde, er ist prädestiniert für die Rolle.
Am Ende wählt das die Mannschaft in Verbindung mit dem Trainer.
Jetzt klingst du auch schon wie ein Funktionär. Ja,
es wäre jetzt ein kühner Tipp von mir.
Das ist überhaupt nicht logische Konsequenz, oder alle sehen das so, ja, müsste doch der Haube wehren, und müsste mich jetzt auch, keine Ahnung, richtig täuschen, wenn ich sagen würde, boah, es wird jetzt jemand ganz anderes, oder vielleicht kommt aber auch jemand aufs Tableau, den wir gar nicht auf dem Schirm haben, oder vielleicht sagt auch Haube, ich will es nicht machen. Naja, das glaube ich nicht. Logische Konsequenz wäre okay, dass der Haupe Kapitän wird. Das habe ich auch schon mal gesagt. Es bringt dir aber nicht bloß eine Person was. Also da brauchst du eine Achse und ich glaube, das sind wir jetzt wirklich auch mit den Jungs, ja, ob das Kelle ist, ja, ob das dann Robert Wagner überhaupt so, dass du eine Achse findest, die stabil ist und wo sich ringsherum eben auch Leute entwickeln können, weil einer alleine hat auch die Vergangenheit bewiesen, wird's nie hinkriegen.
Und trotzdem nochmal ganz kurz zum Kapitän. Tino hat es vorhin gesagt, du warst in Ingolstadt auch Kapitän. Braucht's irgendwas bei Dynamo als Kapitän, was anderswo vielleicht gar nicht so wichtig wäre?
Gutes Verhältnis mit dem Pressevertreter. Nein, das, ich weiß gar nicht, ob du, natürlich wird jeder Verein bringt seine Eigenschaften mit sich und jetzt könnten wir uns alle mal fragen, was macht denn ein Kapitän bei Dynamo Dresden aus? Was muss er denn mitbringen, damit er hier klarkommt?
Keiner kann das besser erzählen als du.
Aber jeder Mensch ist aber auch unterschiedlich und jeder hat woanders Stärken. Ja, du hast es gerade gesagt, Haube ist ein ganz anderer Typ. Der macht's anders, aber wenn du vom Haube deine Meinung brauchst, ist immer sehr klar. Und es ist egal, ob die Meinungen komplett anders sind. Er bleibt bei sich. Und für mich ist das, ja, eigentlich die logische Nachfolge. Aber ich lasse mich genauso überraschen wie ihr auch. Aber jetzt speziell zu sagen, hey, ein Kapitän von Dynamo Dresden braucht die und die Attribute, dann wird's funktionieren. Dann müssen wir es ja patentieren lassen. Und dann, ja. Oder auch nie. Dann sagen Leute, naja, das klappt eben nie. Aber das kannst du nie speziell sagen, dass es für einen Kapitän von Dynamo Dresden die und die Sachen bedarf.
Haupe bleibt bei sich und du bleibst bei Dynamo. Du hast nochmal eine Ausbildung sozusagen begonnen, wenn man so will, auch wenn das jetzt kein offizieller, eine zweite Berufsausbildung ist, aber du bist Trainee, so sagt es Dynamo und so ist auch deine Stellenbeschreibung, sage ich mal. Du durchläufst verschiedene Stationen im Verein und das glaube ich schon seit 1.7. Ne? Es ist jetzt nicht so mit Sommerpause oder so, die Wort Urlaub gab's, es wird abtrainiert und du bist jetzt sozusagen dabei, die andere Seite kennenzulernen. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, was du jetzt gerade machst, in welcher Abteilung du gerade bist und was noch kommt, was da vorgesehen ist für das nächste Jahr?
Also ganz böse Menschen nennen mich Praktikant, aber damit komme ich klar. Nein, dass ich jetzt dieses Jahr nach dem Fußball für mich habe, okay, ein Trainee-Programm. Ja, du bist wirklich wie ein Azubi, du gehst in die Abteilungen rein, die für mich relevant sein könnten. Also es geht über, heute ist ja alles mit Fachbegriffen da und englischen Fachbegriffen zugeschossen, aber aktuell laufe ich bei Martin Birner mit, ja, das ganze Teammanagement, da geht es um dieses Onboarding und was es die neuen Spieler alle bedarf. Für mich aber ein hochinteressantes Thema, weil du jetzt mal die Seiten wechselst. Das ist immer ein Punkt, was sie mir gesagt haben. Wenn du dann mal verstehst, die andere Seite zu sehen, ist es doch nie so, einfach mal nur zum Training gehen. Weil als Fußballer, du kriegst ja vorgegeben, okay, da musst du früh da sein, dann gibt's Frühstück, dann ist Video, dann ist Krafttraining, dann geht's raus zum Fußballtraining, dann machen wir nochmal Video. Und es ist ja alles durchgetaktet. Jetzt musst du deinen Grip selber einschalten, wird dann nicht mehr abgenommen. Und jetzt kommst du auch nach Hause und denkst du so, boah, das war ein anstrengender Arbeitstag, wenn du dann wirklich so 9, 9,5 Stunden am PC und arbeitest und es kommt dir aber erst vor wie 2 Stunden, dann zeigt mir das, es ist richtig so, wie es läuft und da geht's in verschiedene Bereiche rein, ob das mit dem Sören noch mitlaufen ist, ob es die Nachlizenzierung ist, ob es in den Nachwuchs reingeht, okay, wie sind da unsere Strukturen, das Thema die Leihspieler ja zu betreuen mit Marlon und Toni, dort einfach auch schon zu scouten und sich weiterzuentwickeln und dann eben auch mit dem Trainerteam mitlaufen, ja, in die Kommunikationsabteilung mitgehen. Was passiert denn alles hinten dran? Diesen Einblick hast du als Spieler nicht und es gibt jeden Tag so viele Sachen, wo ich mir sage, boah, das hätte ich nie gedacht. Ja, also das ist dann überspitzt gesagt ähnlich dann ja wie bei Fußballmanager. Ja, aber du kannst eben nicht auf Abbrechen drücken oder neu starten, sondern hier sind eben Sachen hochinteressant. Was hat's denn mit Neuzugängen zu tun? Was müssen wir für ein Budget einhalten? Also all so eine Sachen, die wirklich für mich ja ausschlaggebend sind, in diesem Jahr für mich eine Sache zu finden, die mich wirklich begeistert.
Wenn du die 6, 8 Wochen in der Kommunikationsabteilung bist und da auch nochmal die anderen Seiten kennenlernen möchtest, bist herzlich eingeladen, 2 Wochen. Wir würden dich nicht Praktikant nennen, aber du kannst gerne auch mal zur SZ kommen und bei uns mal mitlaufen, um die andere Seite mal kennenzulernen. Wir gehen dann runter in die Mixzone und stellen den Spielern dann direkt danach richtig fiese Fragen.
Also ja, muss Marcel freigeben oder unsere Medienabteilung. Nein, das mache ich nicht.
Grundsätzlich gefragt finde ich das schon sehr, sehr gut, dass man Spieler, die lange im Verein waren, die hier auch gespielt haben, die wissen, was dieser Verein für die Stadt bedeutet, die diese Dynamo-DNA mit sich tragen, damit die das auch weitertragen, damit die in diesem Verein eine wichtige Rolle spielen. Wir sind es bei Marco Hartmann, der Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum bist. Du bist jetzt auch in dem Verein verwurzelt. Ich finde, das spielt bei einem Verein, der sich gerne auch Traditionsverein nennt, eine wichtige Rolle.
Ja, generell, ich glaube, ein Verein, der dann so eine Strahlkraft hat. Viele andere Vereine haben schon vorgemacht, was möglich ist, wenn man ja Leute aus den eigenen Reihen hochzieht. Und da will ich gar nicht mal Bayern München als Vergleich nehmen. Aber ich sag mal so, mit der Führung Uli Hoeneß und Co., das waren halt alles Männer von dort unten. Aber man muss es immer als Verein auch wollen und es müssen auch die Spieler dazu passen. Läuft das denn so, wie man sich das vorstellt? Ist das gewollt oder sagt man, naja, sind diese Personen nicht vielleicht auch manchmal ein Hemmnis, ja, um sich weiterzuentwickeln, und lässt man lieber anderen Leuten da einen Vortritt, weil die ja neue Gedanken reinbringen? Aber ich bin extrem dankbar darüber, dass ich hier die Möglichkeit habe, und das habe ich aber auch immer gesagt, das muss von beiden Seiten gewollt sein. Von meiner Seite war es dann ein langes Gespräch mit Sören auch gehabt und haben da lange drüber gesprochen, wo ich aussagen muss, da hat sich da wirklich richtig Gedanken gemacht, okay, wie kann man so ein Trainee-Programm denn mal aufziehen, weil wir werden vielleicht auch einen Spieler vielleicht mit Niklas Hauptmann haben, wenn man irgendwann mal sagen kann, wir haben hier was in der Schublade. Der Stefan hat das damals so und so gemacht. Hab ein Jahr für dich eine Findung, ja, wo du eine Findungsphase, wo du deine Abteilung für dich findest. Vielleicht sagst du, du willst mit Fußball gar nichts mehr im Hut haben. Ja, willst am Wochenende einfach nur hingehen, ja, ein bisschen schimpfen, wie schlecht die sind oder wie gut die sind. Und sagen, dass es zu deiner Zeit alles besser war. Aber ich finde, es macht Sinn, Spieler hier zu behalten, die Verein, Stadt und Region halt auch kennen.
Also wäre es jetzt auch viel zu früh zu sagen, wo deine Reise dann mal hingeht, also was du dann mal sein wirst, weil da müssen wir dafür das Trainee-Programm jetzt erstmal abwarten. Also du kannst jetzt noch nicht sagen, ob das mal Sportdirektor wird, Geschäftsführer, Zeugwart, Pressechef.
Da sind wir überall top aufgestellt, aber nein, das ist ja genau so ein Punkt, wo ich sage, komm dort mal rein. Es wird sicherlich auch Phasen geben, auch so ehrlich muss ich auch sein, in dem Trainee-Programm, wo ich sage, okay, das liegt mir einfach nicht, das passt nicht zu dir, und du sollst dich dann nicht vielleicht irgendeiner Sache hingeben, wo du nicht dazu passt. Aber jetzt schon darüber zu sprechen, was passiert in einem Jahr, überhaupt nicht. Dieses Jahr nutzen, und für mich war wichtig, dass du lernst, also diesen wirklich deinen Horizont so erweitern, für dich alles mitnehmen, okay, was passiert jetzt hier, und dann filtern, was macht denn Sinn, wo kannst du denn vielleicht auch deine Stärken am besten mit einbringen, und dann sich im März, April hinsetzen und sagen, Stefan, ziehen wir mal ein Fazit, ja, machen wir mal einen Strich, oder dann im Mai, in welche Richtung können es denn gehen? Und das muss halt auch immer in Abstimmung mit dem Verein passieren.
Vor gut 6 bis 8 Wochen saß genau hier, dem Platz, wo du sitzt, Tino Piontek, alias Purple Disco Machine. Und kurz danach warst du sozusagen ist nicht nur Stargast, sondern Teil seiner Konzerte im Zwinger. Du warst in der Videobotschaft zu hören und hast über Dresden gesprochen. Dass du mit Dresden eng verbunden bist, hat das wieder dokumentiert. Wie stolz macht dich das eben auch über den Fußball hinaus bei so einem Konzert? Ihr seid, glaube ich, auch privat befreundet, da ein Stück weit Botschafter für diese Stadt zu sein.
Ja, ich finde, Tino wird da viel zu wenig Aufmerksamkeit eigentlich geschenkt für das, was er geleistet hat. Also der hat einen Grammy gewonnen, und ich sag mal so, der ist drüben in Amerika, das ist ein Popstar, also der wird da gefeiert, das unterschätzen wir hier ein bisschen. Und ich bin auch erstaunt, wie viel, ich will nicht sagen ältere, sondern reifere Leute seine Musik hören, ja, diese Musik abfeiern, und das finde ich toll. Und dann nochmal vielleicht auch eine Botschaft übermitteln zu dürfen, so muss man sagen, wo man über die Stadt spricht, in Kombination mit den Leuten, die noch zu sehen waren, das macht einen dann schon stolz und ja, zeigt vielleicht auch, dass du einige Sachen richtig gemacht hast.
Du bist eng verbunden mit Dresden, nicht nur aufgrund dieser Botschaft. Du bist doch jetzt das quasi Gesicht des Auswärtstrikots mit eines der Gesichter, dieses weißen Trikots mit diesem Wabenmuster, diese Hommage an das ehemalige Zentrum Warenhaus. Wie gefällt dir das Trikot? Wie gefallen dir überhaupt die Trikots für die neue Saison? So ein Trikot ist ja mittlerweile nicht nur eure Arbeitskleidung, es ist ja mittlerweile auch ein Modegegenstand, ein Modestück.
Also ja, wieder grandios. Ist Dynamo-Logo jetzt größer. Also ich finde es sogar, jetzt werden einige sagen, sag mal, hast du einen Dachschaden? Ich finde die dieses Jahr sogar noch, ich sag's mal jetzt so, geiler als letztes Jahr.
Aber das hat Niklas Hauptmann schon gesagt.
Aber das ist vielleicht auch nur meins. Ich finde es zum Beispiel auch, dass unser Heimtrikot als Langarmtrikot sieht brutal aus, mit dem Rückenaufdruck, alles so ein bisschen angelehnt, okay, an erfolgreiche Zeiten hier im Verein. Vielleicht hat es ja ein gutes oben, aber nochmal die Trikots dieses Jahr, auch wenn man versteht, du hast es gerade angesprochen, ja, was auf der Prager Straße so passiert ist. Ja, diese Waben, viele, ja, also jüngere Generation kennt es ja gar nicht mehr, wie es da mal aussah. Wie man in Hertie aussah, ja, Karstadt Sport und Co. Das, finde ich, sieht man auf dem Langarmtrikot bei dem Weißen noch mehr und ja besser. Aber ansonsten sind die Trikots, ich glaube, eins kommt noch. Sehr, sehr schön.
Stefan, letzte Frage. Wenn du in 10 Jahren auf deine Karriere nochmal zurückschaust, was soll dann der erste Satz sein?
Also ich glaube so, dass es wirklich, wie soll man sagen, dass es eine geile Zeit war, so. Das war so dein Leben, was dich bis jetzt geprägt hat. Und also ich glaube, es gibt schlimmere 20 Jahre im Arbeitsleben als die.
Geile Zeit ist auf jeden Fall eine schöne Überschrift. Die passt über jeden Text drüber.
Stefan, danke schön. Danke für diesen Abend. Danke auch nochmal für den Ratschlag mit der grauen Hose. Ich nehme zu Herzen.
Nein, also nicht falsch verstehen.
Nee, im Ernst. Dankeschön für die wunderbaren Jahre im Dynamo-Trikot, für so viel Schweiß, für so viel Herzblut, für so viel Engagement und für immer das Herz auf der Zunge, was wunderbar war. Wir drücken dir ganz, ich glaube, spreche für alle, die Daumen für deine neue Berufung im Verein bei Dynamo Dresden. Wir freuen uns unheimlich auf den Film. Du hast uns schon ein bisschen getriggert, dass wir das uns anschauen sollten, dass wir da wirklich was bekommen. Dankeschön an ein großes Stück Dynamo Dresden und ein großes Stück Dresden überhaupt. Dankeschön an Stefan Kutschke. Vielen Dank.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.